Deezer Originals.
Hallo liebe Deezer und Deezerinnen. Hier ist Sarah Kuttner. Es folgt, wie ihr jetzt vermutlich schon wisst, eine neue Folge vom kleinen Fernsehballett. Es ist auch eine sehr, sehr, sehr schöne Folge geworden, weil Anke Engelke hat mit uns gesprochen und zwar sehr, sehr lange. Allerdings waren, ich sag mal so, diverse Umstände ein bisschen gegen uns. Normalerweise seid ihr ja eine stechende Brillanz von uns gewöhnt, ne? Also inhaltlich eh, aber auch auf der technischen Seite sind wir, würde ich schon sagen, die professionellsten Podcaster, die zumindest wir kennen. Und jetzt ist es bei der Aufzeichnung aber so gewesen, dass Murphy und sein Gesetz uneingeladen mit dabei waren, sodass im Grunde tatsächlich alles schief gegangen ist, was schief gehen konnte. Unser Internet war furchtbar, mein Computer ist kaputt, mein Herzchen ehrlich gesagt auch ein bisschen. Kurzum, ich will ehrlich sein, die Folge klingt scheiße. Ist aber wiederum so schön geworden, dass wir wirklich nicht drauf verzichten wollten. Deswegen sage ich jetzt Bescheid. Bitte, bitte entschuldigt und habt uns bitte weiterhin noch lieb. Und ja, es wird außerdem auch noch gegessen. Gleich am Anfang. So, jetzt ist es raus.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah und Stefan, wir müssen reden.
Oha,
Anke. Ich bin die strenge Frau.
Das ist die Anke.
Ich kann echt streng klingen, ne? Ja, aber wenn man dein Gesicht dazu sieht und wie du dir gerade ein, was war das, ein faustgroßes Stück whatever ins Gesicht gestopft hast. Was Kuchen. Ist das?
Kuchen.
Oh, wir haben schon wieder keine Triggerwarnung gemacht. Die Leute hassen es, wenn wir essen im Podcast, was wir durchgehend machen. Und jetzt bist du schuld. Yay, Anke Engelke ist schuld.
Wir sitzen hier ganz brav mit leerem Mund und erst wirklich die erste Geste, erste Reaktion, sobald wir starten, Anke Engelke schiebt sich ein 3 Meter großes Stück Kuchen in den Mund.
Entschuldigung, ist schon runtergeschluckt und verdaut und schon wieder ausgeschieden. In unserem Herzen macht das schöne Sachen. Die Zuhörer sind nur so pissig und wollen immer so Triggerwarnungen, aber die habe ich ja jetzt gegeben. Achtung, Anke Engelke, durchgehend Kuchen essen und wir lieben sie dafür, unsere Gene.
Der kann warten. Der kann total gut warten. Darf man den Kaffee trinken beim Sprechen?
Ja. Man darf alles. Wir verlieren halt bei allem, was wir machen, 50% des Publikums. Aber.
Ja, eigentlich. Ja. Und man lässt Kuchen nicht warten. Das ist auch eine alte Regel, die wir sicherlich von unseren Eltern und Großeltern vererbt haben. Kuchen wird nicht warten gelassen. Punkt. Es gibt Sachen, die sind wichtiger als Podcasts.
Okay.
Anke Engelke, na?
Na?
Endlich bist du mal da. Und das Coole
ist, weil ich euch natürlich, weil ich das weiß, dass ihr das macht, aber ihr wisst natürlich, wer der Satellit ist, der mich informiert über das, was ihr macht und sagt. Ne?
Bastian Pastewka.
Das ist korrekt.
Stimmt. Der Schläfer. Ja. Und jetzt weißt du alles, ohne aktiv zugehört zu haben.
Ich weiß so manches, aber ich weiß, ja, der ist nicht so gut als Kommunikator, weil er immer denkt, dass er in die Gossip-Falle tappt und er möchte so präzise und sachlich wie möglich berichten. Mit dem kann man ganz schlecht früher hieß das lästern, mit dem kann man ganz schlecht so neben der Spur ein bisschen labern. Der ist zu anständig.
Der ist zu anständig.
Der ist ganz schlimm mit dem. Der ist ja wahnsinnig gerecht, der ist ganz anständig, der ist super fair. Der ist zuverlässig und immer pünktlich. Also eigentlich ist der alles, was man hasst.
Ich wollte gerade sagen, warum seid ihr befreundet?
Ich weiß es. Ich glaube, weil das noch in alten Verträgen drin steht, dass wir für immer einander lieben. Nein, weil wir einander wirklich lieben. Es ist, wie es ist. Also ihr seid ja auch so dicke Freunde und Basti und ich auch. Es ist einfach Liebe dann forever.
Aber wir lästern trotzdem.
Ja, das stimmt.
Also ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus. Was ich allein gerade hier hinter Sarahs Rücken und hinter deinem Rücken, hinter allen Rücken, dem Rücken der Welt, über die Welt.
Ist okay.
So, jetzt bist du da. Und letzte Folge haben wir noch über dich gesprochen und jetzt bist du wirklich da. Ich war so gerührt von deiner Singerei in deiner neuen Serie. Das fing ja direkt damit an, dass du in der Serie singst für deinen Mann, der nicht mehr lange mitgespielt hat dann. Und ich dachte wirklich, ich habe dir eine SMS geschrieben, ne? Hysterisch habe ich dir geschrieben.
Du hast irgendwann gesagt, oh nein, ich glaube, der stirbt gleich. Ja. Oder der stirbt. Und dann hast du geschrieben, oh scheiße, sind die Bücher etwa gut und so weiter? Und
ob das gut geschrieben ist, habe ich befürchtet, ja.
Naja. Und ja, also das ist ganz interessant, wie die Leute auf die Serie reagiert haben. Der Fächer ist komplett auf. Das ging wirklich von totaler Euphorie, und Menschen, die betroffen sind in erster Linie, waren besonders euphorisch, weil sie sagten, das hat jetzt gerade gut gepasst. Ich war beruflich in dem Feld zu tun oder, wie gesagt, bin persönlich in irgendeiner Form betroffen. Aber der Fächer ging natürlich auch auf die andere Seite auf, ne, dass Leute sagten, das sei... jetzt neulich noch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, er konnte das nicht gucken, weil er seine Frau verloren hat vor 7 Jahren. Und habe ich gesagt, ui, die kann noch ein bisschen liegen bleiben, die Serie, aber 7 Jahre, da haben wir ein schönes Gespräch, Gott sei Dank, noch daraus entwickeln können. Aber es gibt Menschen, die bei der Serie auch sagen, dass sie das zu tragisch und zu düster finden oder dass sie auch den Umgang mit dem Thema Tod vielleicht nicht so angebracht finden. Wir haben alles gehabt. Gab auch Kritik an Büchern, am Spiel, am Look, an der Dramaturgie. Also es ist eigentlich... wunderbar, weil es nicht nur so einen Aufschlag gab und die Leute sich einig waren. Ich glaube, das hätte mich irritiert.
Wir müssen einmal kurz sagen, für Leute, die nicht aufgepasst haben, wir reden von deiner Netflix-Serie Das letzte Wort.
Ja.
Ist das darüber?
Ich dachte, ich immer noch Knallerfrauen oder wie das hieß, wo du mitgespielt hast.
Ich dachte, ich gebe mal kurz den Moderator, weil gelegentlich Leute, also eigentlich finde ich auch, man kann gefälligst auch die 80 Folgen, die wir vorher gemacht haben, auch mitgehört haben und deswegen auf dem Laufenden sein und überhaupt wissen, was gerade irgendwie im Fernsehen auf Netflix passiert. Trotzdem, ich dachte, kurzer Service-Hinweis.
Genau, und dann muss man es vielleicht nochmal sagen, eine Frau, die ihren Mann verliert und darauf, um es sehr kurz zu machen, selber Trauerrednerin, im Grunde eigentlich auch Bestatterin wird, weil da geht es ja nicht nur ums Reden, sondern um die ganze Chose, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Mich kriegt es ja so sehr, weil ich ja selber so ein Todbuch geschrieben habe, ne? Ich weiß gar nicht, vielleicht schicke ich dir das mal. Und da kriegt man
Ich habe das Buch und ich habe es auch gelesen. Wir sind Freundinnen, Sarah.
Ah, stimmt, den habe ich vergessen. Und da kriegt man genau das, was du sagst. Das Thema Tod ist so schwer fassbar, dass man, da wirst du nie eine Meinung kriegen. Ich habe es ja dir eben per SMS schon gesagt, der Spensi hatte ja vorgestern, ich nenne es seinen Rückwärtsgeburtstag, habe ich überlegt, das klingt so schön. Und dann habe ich ein Foto von dem auf Twitter gepostet, nachdem er ganz frisch tot war, und habe geschrieben, so, das ist der Spensi, der ist tot, aber der hat ein cooles Leben, schau. Und dann haben Leute, das habe ich heute erst gesehen, wirklich sich furchtbar aufgeregt, gesagt, wie pietätlos ein Foto von dem Tier. Und ich dachte so, aber ich trauere doch. Kann ich nicht trauern, wie ich will, wenn ich ein Foto von meinem Po-Loch posten will und sagen will, ich bin sehr traurig, dann mache ich das. Und die Leute sind super bei dem Thema Tod, super schwierig.
Ja.
Ganz merkwürdig.
Und ich sammle jetzt gerade auch so ein bisschen Feedback. Wenn ich jetzt Ende des Jahres vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe, will mich auch wirklich hinsetzen und so ein paar Sachen aufschreiben, die an Reaktionen gekommen sind, weil das für die Autoren auch ganz wichtig ist. Also wir wissen nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird, aber wenn es eine zweite Staffel geben wird, und natürlich schreiben die auch schon wie verrückt und so, es wäre ganz schade, wenn es keine zweite Staffel gäbe. Aber natürlich sind sowohl Aaron als auch Irmscher, die Serie geschrieben haben, basierend auf einer Idee vom tollen Thorsten Merten, wahrscheinlich sind beide auch immer offen dafür, oder wir generell, so auch im Ensemble, wenn man das so, das kann man glaube ich so nennen, das ist so ein abgegrapschtes Wort. Wir sind alle natürlich offen dafür zu hören, wie haben denn Leute reagiert, sehr konkret. Und da sind so tolle Geschichten bei zusammengekommen. Du weißt das ja auch von deinem Ex, von Erik, der auch ganz toll auf die Serie reagiert hat. Es gibt, ich weiß nicht, ist das ein Kölscher Spruch? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ist tatsächlich so. Du denkst, jetzt habe ich schon alles gehört zu dem Thema. Und dann kommt noch irgendwie so ein Ding und es ist noch rührender oder noch profaner und deswegen aber nicht weniger bedeutungslos und so. Das ist extrem, dieses Thema ist extrem groß und ich verstehe die Leute, die damit gerade nicht können oder denen das zu viel ist, weil ich glaube, dass deren Geschichte ja genauso wichtig ist wie unsere, die wir damit umgehen können, ne?
So Leuten sagt man genau das, was du auch gesagt hast. Das muss ja gar nicht jetzt konsumiert werden. Ich kriege auch Mails, wo Leute sagen, ich kann das jetzt noch nicht lesen. Und dann sage ich, musst du gar nicht. Von mir aus musst du es nie lesen. Du kannst Sachen draufstellen oder es dekorativ rum. Oder du machst es, wann immer du willst. Und dann hörst du wieder auf. Also die Leute haben Angst vor sowas ein bisschen. Ne? Belastet dich die ganze Reaktion? Man will ja so viel persönliche Geschichten von anderen Leuten vielleicht gar nicht hören, oder?
Nee, so umfangreich ist es auch gar nicht. Aber es belastet mich auch nicht, weil ich ja genug Zeit hatte, mich auf den Zustand vorzubereiten. Des Bereitseins für Feedback. Das ist ja mit im Paket drin, oder? Dass du dich vorbereitest, ein Jahr, oder intensiv ein halbes und dass du dann drehst ein paar Monate und dann ruht es alles ein bisschen und dann musst du dich aber wieder auf die Rampe begeben und dann folgt der nächste und dann eigentlich in dem ganzen Paket der letzte Auftritt, nämlich wenn du das frei lässt, wenn du das fliegen lässt oder laufen lässt, wie immer man das, welches Bild auch immer da passt, aber dann kommt's zurück und da muss man echt auch vorbereitet sein. War eigentlich bislang immer so. Es ist auch bei Kinofilmen so. Also weiß jetzt nicht, wie das in Zukunft sein wird, aber da kommt ja das Feedback dann auch erstmal geballt und dann tröpfelt es noch so hinterher so ein bisschen. Aber das hat, ich komme damit super gut klar, weil ich total gerne zuhöre und auch immer signalisiere, Achtung, ihr habt hier eine gute Zuhörerin, aber eine total schlechte Ratgeberin. Ich bin keine Spezialistin geworden durch die Serie, nicht durch die Vorbereitung, nicht durchs Drehen. Ich habe einfach gar keine Ahnung von, ich weiß sowieso sehr wenig, aber ich kann dann super zuhören.
Ja. Ja, aber das reicht ja schon, gut zuhören.
Ja.
Ist irgendwas anders, wenn es für Netflix ist?
Null. Weil ja meine Arbeit sich nicht ändert. Im Grunde wäre das jetzt so, als würdet ihr den Dienst, oder wie, ne, als Deezer. Würdet ihr jetzt,
ja,
als würdet ihr Deezer dort weggehen und zu einem anderen gehen. Ich glaube, dass wie wir arbeiten, das bleibt hoffentlich immer gleich, nämlich volle Pulle. Und volle Pulle kann dann jeder auch selbst definieren. Aber nee, guck mal, ich bin ein öffentlich-rechtliches Kind. Ich komme vom Südwestfunk, da habe ich 12 Jahre gearbeitet. Habe vorher zwar Hörfunk gemacht bei RTL, damals noch in Luxemburg, lustigerweise, da gab es die in Deutschland noch gar nicht. Aber ich bin eigentlich ein öffentlich-rechtliches Kind und dann ging ich zu Sat.1 und das war schon ein bisschen skandalös. Das war so, das kann man doch nicht machen, die Privaten sind böse und so und Werbung, Kommerz. Was natürlich auch ein bisschen kurzsichtig ist, wenn man so argumentiert. Wie auch immer, da war die Frage ebenso berechtigt, aber auch schon eigentlich obsolet, ehrlich gesagt. Ich meine, die Herangehensweise an die Arbeit ist ja eigentlich die gleiche. Was hätte sein können, ist, dass natürlich da anders drauf geguckt wird, ne, von Netflix-Seiten, dass die sagen, bitte mehr davon und weniger davon, aber das habe ich gar nicht so mitgekriegt.
Ja. Ich frage mich immer, ob das für Schauspieler, ich bin ja nur so Netflix-Nutzer und gucke das, aber ob das für Schauspieler jetzt tatsächlich das nächste große Ding ist. Ne? So die ganzen Serien, Streaming und so, inzwischen werden die Leute immer berühmter in den ganzen, auch Prime und die ganzen Sachen. Ist das jetzt euer Kino, auch Corona, also ist das eine große Sache dann? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ist das so wie 20.15 Uhr irgendwo laufen, wenn man auf Netflix eine Serie hat?
Also als dieser Donnerstag kam, an dem das gelauncht wurde, ne, das war schon komisch. Das war echt komisch. Das war so seltsam, weil es so weil es sich so gar nicht anfühlte wie eine Kinopremiere, wo du vorher über einen roten Teppich gehst. Wäre vielleicht außerhalb der Pandemiezeit auch anders gewesen. Vielleicht hätte es dann eine Premiere gegeben mit rotem Teppich. Ja. Das weiß ich nicht. Aber jetzt war es wirklich ein bisschen seltsam. Ich habe teilgenommen hier beim Kölner Filmfestival vor ein paar Tagen bei so einem Spezialscreening von 2 Folgen von Deutschland 89. Da gab es dann auch einen Teppich, aber da waren 2 Fotografen und keine Passanten. Und das war so ein bisschen... Es war nicht traurig und es war auch nicht tragisch, dafür ist das Thema zu ernst, aber es war doof und es hatte nicht, also dieses Gefühl stellt sich nicht ein, oh Gott, wie werden die Leute direkt darauf reagieren, dadurch, dass es keine Quoten gibt, du kannst nicht am nächsten Tag mit einer SMS rechnen von Pastewka, der dir sofort die Fernsehquote sagt, du kannst am nächsten Tag nicht rechnen mit so einem Ding, gibt so irgendwie Kanäle, über die du dann erfährst, in welchen Kinos die Filme gesehen wurden und wie viele Tickets verkauft wurden. Das gibt's einfach alles nicht. Das fehlt mir,
Fehlt mir das?
Ist nicht geil? Ich wollte gerade sagen, ich habe mein Leben lang es geschafft, keine Ahnung von Quoten zu haben. Bis heute weiß ich nicht, was gut und schlecht ist, weil mich das immer gestresst hätte. Und weil ich auch immer bei so Sendern mit Senderschnitt 0,1, ich weiß nicht, was das bedeutet, bin. Aber ich dachte, ist das nicht geil, das nicht zu haben, dass man sich nur auf sein Gefühl und die Leute verlassen kann?
Ja, vielleicht. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, ich muss ja dann nicht mehr performen am Tag der Premiere. Ich habe schon alles gemacht, Leute. Ich habe alles gegeben. Es gibt jetzt auch kein Zurück mehr. Das ist festgehalten worden auf Magnetbändern. Wenn es euch jetzt nicht gefällt, dann habe ich das einfach vor einem Dreivierteljahr echt nicht gut gemacht. Oder es gibt andere Gründe. Aber man kann ja erstmal bei sich selber gucken, wie man das hingekriegt hat. Aber du hast recht. Eigentlich ist man dann ist man, glaube ich, erst frei, wenn man sich davon löst. Also nicht, dass man dann, dass es einem gleichgültig ist und man sagt, ich mache es eh nur für mich. Aber ein bisschen ist die Haltung ja immer, ich muss erstmal mich selber damit gut und okay fühlen und den Eindruck haben, ich mache hier nicht was total Belangloses und das mache ich fürs Geld und oder für the fame, sondern man macht es, weil man glaubt, es ist jetzt genau richtig. Ich habe die Haltung wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht gehabt, aber oder hätte sie so nicht formulieren können, aber vielleicht ist es jetzt irgendwie sowas, dass man so denkt, Leute, es muss jetzt erstmal reichen, dass ich damit okay bin.
Ja, Mann, und du weißt doch inzwischen auch, was du kannst und was du an dir selber gut findest oder nicht. Ich finde auch, dass es spätestens jetzt reichen muss, dass du damit okay bist.
Ja.
Ja, ja. Naja, wobei intern, also natürlich guckt sich Netflix intern diese Zahlen an und entscheidet das irgendwie auf der Grundlage auch, ob es eine zweite Staffel gibt. Also man kann hoffen, dass die noch mehr Kriterien haben als jetzt nur die Abrufzahlen. Die müssen ja auch jetzt nicht Werbung damit verkaufen und so. Das heißt, ich glaube schon, dass Netflix da auch mehr die Chance hat, auf Image zu gucken, zu sagen, ist das eine gute Serie, wollen wir, dass Leute das mit uns verbinden und so, aber natürlich gucken die sich das auch an. Mhm. Ich habe mich vorhin gefragt, als du von dem roten Teppich erzählt hast und den zwei Fotografen, ich habe dich gesehen, ich war bei der Premiere von der letzten Staffel von Pastewka.
Ja.
Und habe mich gefragt, ob das wirklich jemand vermisst, wenn sich da dann 300 Fotografen um einen prügeln. Wir haben auch deswegen nicht gesprochen, weil ich dann auch sehr versuche, ganz im Hintergrund zu stehen, abgesehen davon, dass ich jetzt auch kein Foto machen musste. Es ist schon auch sehr unwürdig, was sich da so vor allem abspielt.
Wir waren noch zu dritt sogar. Wir waren noch bei der ersten Pastewka, ja, aber nicht bei der letzten, aber waren wir nicht zusammen bei Pastewka? Da haben wir doch Danke gesehen und
ja, genau.
Zusammen. Ja, ja,
das war Staffel 8 oder sowas. Ich glaube, es war die erste für Prime dann.
Ja.
Also, man muss immer davon ausgehen, dass es Leute gibt, die das alles anders sehen als wir. So ein roter Teppich, der kann für viele Leute auch das Schönste auf der Welt sein. Es wird Menschen geben, die darüber gehen. Ich habe auch mit ganz vielen sogenannten Influencern schon auf roten Teppichen gestanden, weil wenn die in Animationsfilmen zum Beispiel einen kleinen Auftritt hatten, weil man sich davon verspricht, dass das dann nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil die so vernetzt sind in den sozialen Medien. Also da habe ich das schon erlebt, dass Menschen das ganz, ganz toll fanden auf dem roten Teppich und den Alarm und so weiter. Ich persönlich weiß nicht, was ich unwürdiger finde, über einen roten Teppich zu gehen und zugerufen zu bekommen, jetzt mal lustig, Anke, hier lustig, Anke, 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 lustig, lustig. Oder über einen Teppich zu gehen, an dem nichts los ist. Ich finde beides, ich finde beides total okay, das gehört dazu und ich habe das nicht bestellt und nicht gewollt. Es stand auch nicht in meiner Berufsapplikation. Aber hey, diese Fotos erscheinen auch nicht. Das finde ich auch so skurril. Ja. Da mache ich mir jetzt schon gar keinen Gedanken mehr drüber. Ich denke, oh Mann, Leute, seltsam.
Aber Anke, die erscheinen auch deswegen nicht, weil wir beide, inklusive Stefan, auch so Leute sind, die eben sagen, nein, danke, wenn jemand sagt, und jetzt mal am Auto? Ja. Weißt du, die wollen ja immer, dass man sich darauf legt oder High Five macht und so. Ja. Und dann ist man ich bin es noch bedeutend mehr als alle anderen. Ich bin dann super schlecht gelaunt und gehe weg und gehe gar nicht mehr rüber. Aber wenn du nicht auf dem Auto liegst, kommst du halt auch nicht in die Bunte.
Ich muss jetzt einfach mal zugeben, ich weiß nicht, was du dir vorstellst, aber es wollte noch niemand, dass ich mich auf ein Auto lege, um mich da zu fotografieren.
Schade, ich würde dich jederzeit auf dem Auto fotografieren. Ich sollte schon häufig auf
dem Auto. Nee, mach ich nicht. Nee, Sarah. Stehen. Nee, nicht auf. Nee. Mm-mm.
Lass es uns nicht. Einmal probieren. Du siehst so gut aus auf Fotos.
Nee, habe ich gelernt. Hat mir eine erfahrene Freundin hat mir gesagt, wenn mich jemand fragt, ob er mich auf dem Auto liegend fotografieren kann, soll ich nein sagen.
Ey, das scheint eine gute Frau zu sein. Mhm. Anke, sag mal noch was, Corona, nur wenn du Bock hast, drüber zu reden, aber wie das so bei dir zu Hause aussah. Also hast du wie hast du die Zeit erlebt? Hat das schöne Sachen auch mit dir gemacht? Oder
Ich gehöre, glaube ich, zu den Glückskindern. Also ich kenne natürlich, wie wir alle, SchauspielerInnen, MusikerInnen, die nichts zu tun haben. Und das ist natürlich furchtbar. Aber bei mir war es eigentlich super, denn die Sachen, die ich gemacht hatte im vergangenen Jahr, also sowohl ein Kinofilm, der heißt Mein Sohn, der kommt hoffentlich Anfang des nächsten Jahres in die Kinos, mit Jonas Dassler. Das sind eigentlich nur wir zwei in einem Auto, Mutter und Sohn, die nicht loslassen können voneinander. Das ist ein ziemliches Drama, aber total schön. Und Jonas Dassler ist so toll. So, das habe ich gedreht im letzten Jahr. Dann habe ich im Spätsommer und dann habe ich im Herbst das letzte Wort gedreht. Und dann kommt ja die Postproduktion und dann kannst du erstmal durchatmen. Und dann hatte ich eigentlich, als der Lockdown kam, nur so meine Standards, und die konnte ich recht bald auch machen, denn meine Standards sind sowas wie Simpsons. Mhm. Da gehst du ins Synchronstudio und ehrlich gesagt herrschen da seit gefühlt 100 Jahren Corona-Bedingungen, weil du alleine im Studio bist und immer Pausen gemacht werden zwischendurch. Das ist nur jetzt etwas expliziter und etwas formaler, dass klar ist, einmal die Stunde wird ordentlich durchstoßgelüftet aber es sind ja nur vier Menschen beteiligt beim Synchron. Insofern war das für mich super. Dann konnte ich ganz viel vorbereiten, weil ich jetzt im November einen Film drehe, bei dem ich extrem viel Text habe und ich muss so viel lernen. Das konnte ich da schon machen. Also ich habe eigentlich, das war eigentlich okay, und zu Hause war es auch total entspannt. Wenn man Familie hat, dann freut man sich ja über jede Stunde, die man miteinander hat und so. Und dann habe ich so, das ist wie so Pressbetanken auf Monatsbasis. Also richtig viele Monate, ganz viel Zeit und Liebe getankt und so. Und aber parallel geguckt, weil man ja ein guter Mensch sein will, parallel geguckt, was man so, an welchen Aktionen man sich beteiligt, die KollegInnen so initiiert haben. Bei Anruf Kunst habe ich zum Beispiel mitgemacht. Das war super, Leute anrufen, die für eine halbe Stunde vorlesen, sich kaufen, und von dem Geld kann dann die Miete gezahlt werden von KollegInnen, die kein Geld haben, ne? Und die nichts zu tun haben, nicht arbeiten können. Und so, sowas habe ich gemacht. Und ich war nicht genug tätig mit Einwecken und sowas. Leider habe ich den Zug verpasst in Sachen Obst und Gemüse eintackern. Das habe ich.
Hä? Backen war ja das andere große Ding.
Backen mache ich ja aber schon seit 100 Jahren. Ich backe ja jeden zweiten Tag irgendwas. Und ich koche ja auch so viel und so. Da ist nicht viel dazugekommen. Das bleibt eigentlich alles beim Alten. Aber werde ich mich nicht beschweren.
Lass uns noch ganz kurz über Körperhygiene während Corona reden. Ja. Ja, Annette Frier hat auch so geguckt, als wir darüber reden wollten, beziehungsweise will ich immer nur darüber reden, aber ich möchte gerne, dass Leute zugeben, wenn es so ist, dass sie während Corona sich seltener die Zähne geputzt oder weniger gewaschen haben, und ich stehe dazu, dass das bei mir so war.
0,0, weil ich das auch als Luxus empfunden habe oder als Angebot von dem Drecksvirus, dass man jetzt mal sagt, so, jetzt gucken wir mal, was man wichtig findet und was man unwichtig findet. Und Hygiene war auf der Wichtig-Seite. Und unwichtig, was war denn bei unwichtig? Ach, das hat sich ganz gut so gefügt, dass ich ja gar nicht so ein Socializer bin. Und ich muss nicht jeden Abend die Bude voll haben mit 20 Leuten. Insofern hat mir das gar nicht gefehlt, weil ich das nie hatte. Aber nee, Körperhygiene tipptopp. Nee, ich brauche immer gut. Und alles tipptopp.
Sarah, du bist allein da.
Ich habe wirklich das Gefühl, ich dachte, ganz Deutschland würde sich nicht waschen. War das nur ich? Also ich habe mich gewaschen, nur nicht so oft wie sonst, weil warum denn?
Aber erinnerst du dich daran, dass wir ganze Fernsehballettfolgen hatten, wo wir über Handcremes geredet haben, die ich mir gekauft habe, um die von dem durch Corona entwickelten Waschzwang kaputt gewaschenen Hände irgendwie wieder zusammenzukriegen?
Geht jetzt ja nicht von Händewaschen. Natürlich hat man Hände
unter den Achseln.
Aber unter den Achseln habe ich so selten Kontakt mit Leuten. Warum soll ich da waschen? Also so, und wie Anke gehe ich nie raus. Ich habe es teilweise gar nicht mitbekommen, dass Social Distancing war, weil ich mein ganzes Leben lang mich sozial distanziere. Und dann dachte ich nur jetzt, wenn noch nicht mal DHL kommt, muss ich mich doch nicht jeden Tag waschen. Ich habe stattdessen halt eine Verlobung gemacht. So, Auch eine gute Sache. Und obwohl ich gestunken habe, also ich wurde geheiratet, obwohl ich mich nicht wasche. Was will man denn mehr vom Leben? Sollten wir über Fernsehen reden, weil es jetzt merkwürdig wird?
Ja. Lass uns kurz noch über Feuerstein reden. Herbert Feuerstein.
Ah, ja.
Du warst in seinem selbstgedrehten Nachruf.
Ja, das war vor 5 Jahren und das war nicht ganz unskurril. Könnt ihr euch ja denken, oder? Dass, wenn man mit jemandem, mit dem man schöne Sachen gemacht hat, durchs Haus geht und über den Tod spricht, über das Sterben, dann ist es irgendwie seltsam, weil sich das nicht richtig anfühlt. Ist ein quicklebendiges Männchen auch gewesen vor 5 Jahren. Und das war komisch. Und ich glaube, ich weiß noch, dass ich während wir das drehten so dachte, hui, warum bin ich denn plötzlich so ernst? Ich fühlte mich selber auch viel zu ernst, aber das lag so in der Luft, dass man dann nicht nur kompletten Schwachsinn macht und Schwachsinn miteinander redet. Und mit Herbert kann man das ja sehr, sehr gut. Also der ist ja, das ist ja so intelligent, der Humor von ihm ist. So oft ist es natürlich auch totaler Schwachsinn und einfach nur albernes Wortspielgedödel. Aber das war ein seltsamer Drehtag.
Und ihr habt das komplett, ihr habt das geheim gehalten, oder?
Ja, na klar, sonst hätte das, glaube ich, gar nicht so viel Sinn ergeben. Das wollte er natürlich nur mit seinem WDR-Redakteur und mit den Kameratonen Lichtende verhandelt wissen, weil das sonst ja nicht wäre sonst Quatsch gewesen. Ich fand das so, fand ich dann wiederum einfach genial. Also die Genialität dieser Idee, die wurde mir jetzt erst klar.
Hast ja seine Nachbarin gespielt bei diesen endlosen WDR-Nächten. Weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, wann genau das war, aber das war ja legendär mit dem, also was man alles machen kann und einerseits wie anarchisch man sein kann, andererseits war da ja auch ganz viel Tolles geplant. Also das war ja, glaube ich, für mich war das so diese Mischung aus beidem. Wir bereiten ganz viel vor, aber innerhalb dessen kann auch ganz viel Wahnsinn passieren. Hattet ihr einen Draht zueinander auch im Privaten?
Ich würde sagen, ja. Ich würde das sagen. Ja. Und zwar, weil das bei der Wochenshow klimatisch? Nee, weil das so phänomenal war bei der Wochenshow. Wir haben ja angefangen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir durften ja erstmal so ein bisschen vor uns hin machen und das tat uns natürlich gut. Habe ich auch noch mit Basti drüber gesprochen, was wir da für Chancen gekriegt haben, erstmal einfach nur dummes Zeug zu machen. Und dann zu Recht dafür belächelt zu werden, aber dann irgendwann doch so eine eigene Sprache und eigene Stimmen gefunden zu haben, das war schon toll. Und da spielte Herbert eine große Rolle als Spartakus. Das war seine Idee. Er wollte diesen Stuntman spielen, dem alles schief geht, der im Grunde ständig stirbt. Das wollte der. Der hatte schon immer so ein Ding mit dem Tod, glaube ich. Er wollte ständig so ein bisschen sterben. Und das war super, weil ich da die Möglichkeit hatte, natürlich bei jemandem mir was abzugucken, der das alles schon durchlebt hatte, was ich da so machte. Und der hatte so einen Spieltrieb und das war total ansteckend. Also der war ja, das ist ja super, wenn Leute so offen sind für jetzt in erster Linie in Sachen Komödie, ne? wenn die Bock haben, einfach dummes Zeug zu machen, kluges, dummes Zeug, was auch immer, das ist schon super. Mhm.
Ich war echt traurig letzte Woche. Also das ist ja immer so ein bisschen, wenn da so Prominente sterben, wie sehr nimmt einen das mit? Dann gibt es so diese Welle auf Social Media, auch aber Feuerstein hat mich wirklich besonders traurig gemacht. Ich kannte ihn auch ein bisschen.
Seid ihr euch oft begegnet?
Ein paar Mal, wir hatten auch eine Zeit lang einen ganz guten Draht und ich bin ja wahnsinnig schlecht da drin, solche Kontakte zu pflegen. Und das heißt, das, was ich am meisten in Erinnerung habe, ist die Vorwürfe, die er mir gemacht hat. Also, dass das dann wirklich war zu irgendeinem, ich weiß gar nicht, 70. oder 75. Geburtstag war irgendwie dann ein großes Interview mit ihm in der Süddeutschen. Und ich glaube, dann habe ich ihm so eine Nachricht geschickt, wie schönes Interview. Und dann kam so, ja, das hätten wir ja eigentlich auch in der Sonntagszeitung damals machen können, also mit mir. Ich hatte auch so Hinweise, dachte ich, hätte ich vorher gegeben, dass wir das machen können. Aber naja, und ich bin halt ein wahnsinniger Stoffel, was sowas angeht, wirklich so, das dann auch zu nutzen, zu denken, ich habe irgendwie einen Draht, wir finden uns sympathisch. Und dann kann ich ihn auch fragen, hier, sollen wir nicht ein Interview machen zu ihrem 75. Geburtstag demnächst. Alles verpennt und er dann mit dieser Mischung, also vorher hätte er immer gesagt, dass ihm das unangenehm ist, glaube ich, dass, also ach, Geburtstag ist doch egal, aber natürlich ihm das total wichtig. Und das war dann vor allem irgendwie unser Verhältnis, dass er mir Vorwürfe gemacht hat. Das war ihm aber, glaube ich, auch recht als Dynamik, persönliche Dynamik zwischen uns.
Ich habe das gemocht, wie er mit mir umgegangen ist, dass er das so übersehen hat, was ich für wie ich aussah bei manchen Spartakus-Folgen. Denn ich war gefühlt im 20. Monat schwanger, hatte die größte Kugel der Welt und habe dann noch so unmögliche Outfits gekriegt, in die ich kaum reinpasste. Ich sollte ja als Reporterin immer möglichst adrett aussehen und es geht einfach nicht, wenn du kugelrund bist. Und dann sahen meine Haare auch immer so dämlich aus und das war ihm alles so pupegal. Es ist halt, der ist das Gegenteil von oberflächlich. Wirklich, also ich glaube, fast jeder andere hätte irgendwie das kommentiert, wie ich da aussah und wie ich mich benommen habe und so. Ich war für meine Verhältnisse da noch, also so in meiner Erinnerung war ich zwar 30, aber eigentlich war ich, nee, wie alt war ich denn da? Doch, da war ich 30, aber ich glaube, ich war da 15, weil ich ja immer so ein bisschen brauche, bis ich mal Sachen raffe. Ich mache alles so mit 15 Jahren Verspätung und da ist der so toll mit umgegangen und auch mit meinem Zustand und konnte das ganz toll auffangen, dass da jemand Mutter wird und so. Der ist ja auch, der hat viel zu erzählen zum Thema Kinder, Eltern und so. Das waren die Fahrten zu den Drehorten, waren immer spitze. Das waren immer Geschenke. Hätte man alles so mitschreiben können. Aber ich habe damals so gedacht, nö, ja, ist einfach ein Spitzentyp. Kann man viel lernen.
Cool.
Und der ist ja so ein Reisender immer gewesen. Der ist ja wahnsinnig viel gereist. Der weiß echt viel von, also hat echt viel von der Welt gewusst. Und über die Welt und über die Menschen und hat keinerlei Berührungsängste gehabt und so. Und der hat die besten Postkarten mir geschickt. Die habe ich auch gesammelt. Also ich habe zeitweise so 2-3 Postkarten im Jahr gekriegt. Und er hat sich ja immer sehr, sehr gut selber gemalt. Mit sehr, sehr, sehr kleiner Mann mit großer Brille und großen Ohren. Eigentlich so wie Ruth Bader Ginsburg, nur die Ohren anders. Und das waren immer sehr schöne kurze Postkarten mit kurzen Texten. Und irgendwann hat er dann auch Grit dazu gemalt. Das stimmte auch immer genau. Das war seine Frau. Das war immer eine Freude. Also es ist ein Postkartenschreiber, finde ich sowieso super.
Ja, sowas ist super. Hatte ich nur einmal jemand, der mir auch so einmal im Jahr eine Postkarte geschickt hat. Und sonst hatte ich mit dem aber auch gar nicht viel zu tun. Wir hatten einfach wie so ein Postkartenflirt oder so. Ganz toll. Der hat so immer so Vintage-Postkarten auf Flohmärkten gesucht. So richtig so 60er Jahre Bauten, irgendwelche Orte in Brandenburg mit OW hinten dran, möglichst hässlich, aber dann so aus den 60ern. Und immer auch nur so 2 Zeilen, sowas liebe ich. Weil man das gar nicht mehr hat. Vielleicht muss ich damit anfangen. Vielleicht fange ich an, dir Postkarten zu schicken.
Postkarten sind super. Das ist, ich weiß gar nicht, ob Menschen noch an ihren Briefkasten gehen und gucken, ob Post da ist. Gibt es
nur, ja. Natürlich. Du musst ja all deine Amazon und DHL Sachen. Also, das ist das neue Briefkastending.
Ich schreibe total viele Postkarten. Ich schreibe auch gerne Briefe und so. Und kenne aber auch Leute, die sagen, oh, ich musste neulich ganz viel schreiben. Ey, mir tut die Hand noch weh. Scheiße, ey. So, wo ich sage, was? Wie ganz viel schreiben. Ja, ich schreibe ja sonst nicht so 2-3 DIN-A4 Seiten mit der Hand. Mir ist das nicht fremd, ich schreibe Bücher einfach immer voll. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Also
ich schreibe auch nicht mehr. Ich hatte gestern meine schriftliche Hundetrainerprüfung und da muss man auf einmal auch schreiben. Oh. Aber was steht? SNL. Ich habe SNL gelesen.
Ja, das ist die Serie, über die ich sprechen werde. Und da habe ich doch mitgeschrieben. Schreibt ihr nicht mit?
Doch.
Doch, 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 aber nicht mehr mit der Hand, wie du ja schon festgestellt hast. Wir sind also
parallel.
Ja.
Bitte?
Ihr tippt parallel.
Ach so, nee, ich schreibe manchmal dann tatsächlich aber weniger. Ich schreibe ab's einfach nicht mehr auf so viel Platz, wie du gemacht. Ich mache mir dann so ein paar Notizen und manchmal tippe ich, aber ich bin auch einer von denen, der dann denkt, das tut jetzt aber langsam weh in der Hand, die Hand bewegen. Ist auch ein bisschen armselig, ne? Ich meine, ich habe mein Abi ja auch 6 Stunden lang auf 800 DIN A4 Seiten geschrieben, ohne zu meckern, aber es ist halt auch irgendwie 23 Jahre her.
Und was war mit der Prüfung?
Die musste ich gestern schreiben, was ein bisschen ungünstig war, weil ja der Spenzi den Rückwärtsgeburtstag 12 Stunden vorher hatte. Aber das war, glaube ich, ganz gut. Aber da musst du halt auch mit der Hand schreiben. Und ich weiß, dass ich noch dachte, come on, wie schwer soll es jetzt sein? Aber man neigt ja dann dazu, eben auch Sätze anzufangen und währenddessen zu denken, ah nee, andersrum. Also ich schreibe ja die Bücher auf dem Computer natürlich. Und man vergisst, dass du eben nicht löschen kannst mit der Hand, was zur Folge hat, dass du wie so ein Teenager anfängst, Sachen durchzustreichen. Ich habe mich original auf meiner schriftlichen Prüfung 2-mal schriftlich entschuldigt für den Bullshit, den ich da mache. Mit nie, doch nicht. Und dann fange ich den Satz wieder genau so an. Also es ist, da habe ich mich gestern wirklich ein bisschen geschämt und dachte, oh Mann, ey, 41, ich hätte sogar vorschreiben können auf einem anderen Blog. Dann bin ich aber ungeduldig und denke, ich weiß die Antwort, ich weiß die Antwort. Ach nee, doch nicht. Also irgendwie hat man es wirklich verlernt. Früher konnte man ja auch ganze Sätze schreiben, ohne es sich nochmal neu zu überlegen oder zu löschen oder umzustellen.
Aber hast du bestanden?
Weiß ich noch nicht, aber ich glaube schon, man muss auch, also ich denke schon, ich würde nur gern sehr gut bestehen, weil das wichtig ist fürs Veterinäramt, die sind super streng, bla bla. Aber ich glaube, ich war gut.
Wann hast du das Ergebnis?
2-3 Wochen erst, glaube ich.
Oh, okay.
Die müssen das jetzt noch entziffern, was du alles aufgeschrieben und durchgestrichen hast.
Ja, ich kann sagen, dass es bei mir ein bisschen länger dauert tatsächlich.
Oh. Oder du kriegst Punktabzug, Punktabzug für das viele durchgestrichen.
Ja, ja. Aber ich habe mich 2-mal entschuldigt. Vielleicht ist das wieder so ein Pluspunkt oder so. Ja, ist ja gut. Du, Anke, du hast was mitgebracht.
Ja.
Du möchtest uns eine Sache, die du gerne siehst, vorstellen.
Ja, und zwar heißt das Der junge Inspektor Morse. Und das ist ein Reboot einer klassischen englischen Detektivserie.
Nee.
Die Hauptfigur. Nee,
nee. Das hast du mal vorgestellt.
Die Länder in Alt gut kennen. Die Hauptfigur wird in Jung erzählt. Oxford in England in 60er Jahren. Ein junger Polizist will Fälle cleverer als die alten Säcke um ihn herum. Gleichzeitig hat er aber in dem Polizisten Fred Thurston einen strengen Chef, mit dem er sich gut stellt, unter anderem, weil er in seine Tochter verliebt ist. Die läuft seit 2012.
Hast du das eigentlich mal versucht, selber zu gucken?
Nee, Leute, also lass mal so, mit Basti ist es so, also der ist der beste Ratgeber der Welt und der kann natürlich, der weiß bei mir schon, worauf ich anspringe und worauf, der würde mir das niemals empfehlen. Er weiß genau, ich finde alles, was mit Inspektor Pillepalle oder mit Crime oder whatever zu tun hat, peng, peng, tüdli, tüd, bin ich raus. Ist nicht meins, würde der mir nie empfehlen. Der erzählt manchmal so, also wir haben die letzte Woche miteinander verbracht und der erzählt manchmal so, sagt so zwischendurch, ah, das würde dir gefallen. Wenn ich so gerade so wegnicke, weil es offensichtlich ein Psychodrama ist, sagt er, das könnte dir gefallen. Also da kennt er mich schon ganz gut, aber so eine Serie würde der mir im Leben nicht empfehlen.
Ich habe versucht, das zu gucken, dafür als Vorbereitung auf, wo er uns das dann in diesem Podcast empfohlen hat. Und ich schätze Bastian total, aber das ist so ein Loch, möchte ich es nennen. da fehlt mir jedes Verständnis. So möchte ich es formulieren.
Aber Anke wirkt dann so, als hätte sie auch so eine PKK-Allergie. So
was?
Ja, das heißt bei uns PKK. Ich weiß nicht mehr warum. Keiner weiß mehr, aber es hatte mit Pistolen, PPK?
PPK, Pistolen, Polizei.
Polizeikrimi, Schießerei. Das ist überhaupt nicht meins. Ich kann auch keine Inspektoren, ich bin auch durch seit Wallander. Ich will auch keine schlecht gelaunten Inspektoren mehr sehen. Ich finde es grundsätzlich süß, aber hatte ich jetzt schon. Und Schießerei und Polizei, null. Also Morderei und Psycho gerne, aber so dieses, hier ist ein Polizist, hier ist meine Marke, Ermittlungen, überhaupt nicht meins. Mich langweilt das. Ich weiß gar nicht, warum so richtig.
Und bei mir ist es noch derber, weil ich auch alles, was mit Menschen liegen auf dem Boden und bluten und Menschen werden bedroht, mag ich überhaupt nicht. Mag auch nicht so Thriller, mag ich nicht. Mag auch, also es ist ganz schlimm, ich glaube, ich kann eigentlich gar nichts mehr gucken.
Warum? Der Stress, also die Ex, bei Thriller geht es ja darum, dass in einem Stress ausgelöst wird. Und das stresst mich auch, aber nicht immer. Oder geht es dir nur um das Leid oder was? Um die ganzen Toten?
Ich versuche es doch immer wieder. Dann sitze ich da und denke, oh Leute, das null, das ist mir null, da nichts in mir. Ich versuche es doch. Ich gucke ja dann auch in mich rein und denke, komm, jetzt muss es aber mal super finden. Klappt aber, was soll ich denn machen? Ich bin auch die Sachen, die alle, Game of Thrones, nicht eine Folge gesehen. Nicht eine Folge.
Ich auch nicht. Also eine Folge gesehen und dann beschlossen, zu viel Brüste und Fell. Und das ist mir so, I don't care, es berührt mich dann emotional nicht. Ich will immer nur so Menschen sehen. Ich will eigentlich immer nur so traurige und lustige Alltagsgeschichten sehen. Was ist das, wo du denkst, das finde ich garantiert geil? Hast du so eine Sache, wo du sagst, ungesehen werde ich das gut finden?
Ich fürchte, du wirst das zu anstrengend und egal finden. Also im Sinne von, oh nee, jetzt, ich habe es jetzt verstanden, jetzt ist gut. So bist du ja manchmal. Du sagst dann, jetzt gut, komm, weg, weiter. Ja. Eine gewisse Ungeduld. Und Stefan wird das vielleicht interessant finden, aber auch nur so aus der Sicht des Journalisten. Aber im Grunde sind wir drei ja alle so ein bisschen Journalisten, so ein bisschen, so möchte gern. Also Stefan richtig.
Und du, ich nicht.
So mittel. Nee, aber guck mal, im Gegensatz zu Stefan haben wir schon moderiert. Also insofern.
Ja. Und wir sehen super niedlich aus, darfst du auch nicht vergessen.
Wir sehen niedlich aus und wir haben beide Late Nights so frontal gegen die Wand gefahren. Wir
können das gleichzeitig böd.
Yes. So, okay. Also das Ding ist, und ihr kennt es beide, habt davon gehört und habt vielleicht auch schon eine Folge gesehen, aber ich habe jetzt für euch 10 Folgen davon geäxt. Comedian in Cars Getting Coffee. Das ist Jerry Seinfeld, der vielen Älteren bekannt ist aus seiner eigenen Serie Seinfeld. Und der hat das 2012 begonnen im Sommer als eine Art Experiment. Und er hatte 2002 eine Doku, gab es eine Doku, die hieß Comedian. Und ich glaube, der hat da irgendwie spätestens da Blut geleckt und sich gedacht, eigentlich ist es doch toll, Komödiantinnen miteinander zu erleben, die über ihren Beruf sprechen oder auch nicht. Man möchte die vielleicht einfach mal so erleben, wenn sie nicht lustig sind, und dann stellen sie einige Fragen. Sind Komödianten, sind KomikerInnen lustig, wenn keine Kamera da ist oder wenn sie nicht, wenn es kein Drehbuch gibt und, und. Und es gibt inzwischen 11 Staffeln, jeweils zwischen 6 und 12 Folgen. Und es ist so, dass er offensichtlich ein Autofreak ist, im Gegensatz zu mir. Deswegen ist es für mich ein totaler Turn-off eigentlich, weil ich Autos so uninteressant finde. Aber jede Folge, die so immer so um die 20 Minuten lang ist, startet damit, dass er ein Auto vorstellt, mit dem er den Kollegen, die Kollegin abholen wird, um dann gemeinsam Kaffee trinken zu fahren. Sei es in New York, sei es in Hollywood. Und es sind sehr funky Autos. Also so viel habe ich verstanden. Das sind Oldtimer, das sind irgendwelche Liebhaberautos, es sind Rennautos, funky Einzelausführungen mit extra Ausstattung, knaller Autos. Das einzige Auto, das mir wirklich gefallen hat, war ein alter Volvo, mit dem er Kristen Wiig abgeholt hat. Eine ganz tolle Schauspielerin.
Oh, die liebe ich. Auch von SNL, ne?
Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle. Das Auto fand ich toll, und in der Folge geht es dann auch prompt darum, dass das Auto ihr auch ganz viel bedeutet und sie ist total angetan davon, dass sie damit abgeholt wird. So, und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, dass es spannend ist für jemanden wie mich, weil mich natürlich KomikerInnen sehr interessieren. Ich möchte natürlich schon wissen, gerade US-amerikanische oder auch kanadische, weil auch Jim Carrey in einer Folge dabei ist, interessieren mich wahnsinnig, weil ich wissen möchte, ob ich, und das ist auch ein bisschen Journalistin vielleicht, ob ich dahinter was sehen kann, ob ich entdecke, wo das Komische herkommt bei denen. Das ist total spannend, wenn man das unter so einer analytischen, mit so einer analytischen Brille sich anguckt. Man kann das auch einfach nur mit Spaß angucken und sich über Wortwitz und über Pointen freuen, weil das natürlich alles Menschen sind, die das beruflich machen, und zum Teil sind es auch sehr gescheite Leute, zum Teil sind es Leute, die ganz spontan sind. Ich habe bei diesen 10 Folgen alles durchlebt. Ich hatte die totalen knallverliebt Momente, dass ich gemerkt habe, da bin ich jetzt gerade mal total in jemanden verknallt, und das bleibt auch. In Jim Carrey war ich immer schon verliebt, aber das hat sich jetzt nochmal verdoppelt, verdreifacht, weil du ihn auch als Maler erlebst. Der ist ein ganz ein radikaler Maler, glaube ich. Der, und wenn so, so sofern ich mich nicht täusche, ist er in den sozialen Medien auch ganz aktiv und arbeitet sich an Trump ab und malt den auch und ist gar wahnsinnig wütend auf den. Jim Carrey hat, glaube ich, sowieso da liegt irgendwas vor. Also der hat, glaube ich, auch viel Kummer.
Guckt er nicht auf Depressionen? Ist das nicht so offiziell? Ja, ne? Sehr stark auch. Ich glaube ja eh, dass je, naja, das ist vielleicht auch das, was dein Ergebnis ist, aber ich glaube, dass sehr viele lustige Menschen und sehr viele Leute, die auf Bühnen stehen, innen drin ganz traurig sind, weshalb sie auf diese Bühnen stehen. Ich glaube, bei jedem, den ich kenne, finde ich eine Geschichte und habe meine eigene. Ich würde genau wie du gucken. Ich würde genau analytisch gucken und sagen, wann guckt denn da ein bisschen Mensch raus? Weil lustig sind sie ja alle, weil wir halt Ruhe haben. Die Frage ist, wann benutzt man ihn und wie benutzt man ihn? Wer hat dich gekriegt? Erzähl mal noch gerne andere.
Also, naja, Jim Carrey, da scheiden sich die Geister, ne? Also Leute sagen entweder, der schneidet ja nur dumme Grimassen, ist ein Idiot. Oder man sagt, man guckt sich mal ein Making-of an von Lemony Snicket und sieht, wie der im Trailer, also im Make-up und im Kostüm, Figuren von außen nach innen erarbeitet. Sobald der einen bestimmten Bart hat oder eine bestimmte Perücke und das Gesicht so hält und dann auch noch einen bestimmten Mantel hat oder Schuhe, dann latscht er da in der Greenbox auf und ab, wenn die Probeaufnahmen machen und du merkst, der lebt sich in diese Figur rein, hat sofort einen Dialekt oder Akzent oder eine Sprache, die passt, eine Stimme, die passt. Also der könnte ich jedes Mal heulen vor Glück und vor Bewunderung, weil das mich so rührt, wie im Moment der Typ ist, ne? Und dann erzählt der, dass er schon als kleiner Junge einen Brief geschrieben hat. Da war der 10 Jahre alt und hat an die Redaktion von Carol Burnett geschrieben. Das ist eine der größten Komikerinnen gewesen im letzten Jahrhundert. Eine tolle Spitzenkomödiantin mit einer eigenen Show, hat gesungen, getanzt und war unglaublich lustig, hat tolle Sachen gedreht, Carol Burnett. Mit 10 Jahren hat er der geschrieben, hat gesagt, hallo, ich bin total lustig, ich kann 120 Leute sein, kann ich nicht bei Ihnen in der Show regelmäßig dabei sein, kann ich nicht, can't I be a regular on your show? Und der hat Post zurückgekriegt, nicht von Carol Burnett, sondern von der Redaktion. Mann, das klingt ja toll. Mach du jetzt aber erstmal bitte die Schule und dann sehen wir weiter und so. Und dann erzählt er dem Jerry Seinfeld, während sie in einem Café sitzen und einen Mittelguten in irgendeinem Diner und Kaffee trinken und sagt, I was so in heaven. Ich war so glücklich, weil ich war im Himmel, weil ich Antwort bekommen habe. Das sind so Momente, wo ich denke, ey, wenn das geskriptet ist, mache ich sofort mit dem Schluss, aber das kann nicht geskriptet sein. Das kommt aus dem Moment und das ist super.
Warum sollte das geskriptet sein? Also
Achtung, hier kommt die Antwort, weil es zum Beispiel auch eine Ausgabe gibt mit Barack Obama.
Das ja, ist die, wo die auf vom Weißen Haus einmal im Kreis
natürlich,
waren.
Denn die dürfen ja das Gelände nicht verlassen. Es gibt natürlich den lustigen Moment, den muss es geben, wo die beiden im Auto sitzen und zur Schranke fahren und rausfahren wollen. Und natürlich steht da seinerseits dann auch wieder ein Schrank, aber ein Schrank von Mann und sagt, you cannot leave this dingsy-wumsy. You have to stay here. You are the president of the United States. Da war er noch Präsident. Das war 2015. Und natürlich ist er weder Komödiant noch Schauspieler noch in irgendeiner Form Künstler. Aber das fällt nicht raus übrigens aus dieser Reihe. Ne? Also man hat nicht den Eindruck, dass das ein Störelement ist. So ging es mir nicht, sondern ich habe das so gerade auch so mitgenommen, weil ich so dachte, stimmt, das ist eigentlich auch ein Mann, der dadurch aufgefallen ist, dass er dann und wann sehr pointiert und durchaus auch komödiantisch sich geäußert hat. Und das ist eine unglaublich tolle Folge und dadurch, dass sie das Premise da nicht verlassen dürfen, das Grundstück des Weißen Hauses, landen die am Ende in einer Cafeteria oder kantinenähnlichen kleinen, muckeligen Kaschemme, die, so denke ich, dödel das, die irgendwo im Keller des Weißen Hauses sein muss. Da sind hässliche Tische mit hässlichen karierten Tischdecken. Nee, nicht mal kariert, das habe ich nur, ich weiß gar nicht, wie es genau aussah. Mit ein paar Mitarbeitern, die da auch ihren schlechten Kaffee holen an einer mittelmäßigen Kaffeemaschine. Und man freut sich, weil man plötzlich sich in den Katakomben des Weißen Hauses wähnt und denkt, Alter, wie menschlich ist denn das gerade und wie normal und draußen dreht die Welt durch. Das war ja auch schon vor 5 Jahren so, nicht so massiv wie jetzt, aber auch drehend. Und da sitzt Jerry Seinfeld, der relativ ausgeschlafene Fragen stellt dem Präsidenten und der antwortet auch toll und du hoffst auch, dass das nicht geskriptet ist. Natürlich gibt es so ein paar Situationen, die Episode beginnt im Grunde damit, dass Barack Obama an seinem Tisch sitzt im Oval Office, hinter ihm die Scheibe und du das typische Bild, das du natürlich kennst, das kennst du ja von allen Präsidenten, kennst du aus House of Cards spätestens dann auch. Und da hinten klopft dann Jerry Seinfeld so an die Fensterscheibe, hallo, hallo, ich will rein. Und das sind so Bilder, die sind einfach klasse, da freut man sich. Und das habe ich ganz gerne geguckt. Die Folge hat mir sehr gut gefallen.
Boah, ich habe nur Bock, das zu sehen. Ich habe das noch nie davon gehört. Und es klingt, ich bin ja großer Fan auch von so Interview-Sachen mit berühmten Menschen und so weiter und so fort. Ich mache das ja viel und sehe das gerne. Ich habe richtig Bock, das zu sehen.
Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass du, und da mir ist was Verrücktes passiert, als ich das für euch geguckt habe. Ich habe eine Folge abgebrochen und ich mache sowas nie. Ich lege auch ein Buch nicht beiseite, wenn mir die ersten 100 Seiten nicht gefallen, weil ich denke, vielleicht ist die letzte Seite geil. Weil ich immer denke, ich muss mich auch verneigen vor dem Menschen, der sich so viel Zeit, Lebenszeit genommen hat, das zu schreiben. Und wenn ich dann enttäuscht bin hinterher, dann sage ich, ja, jetzt kann ich sauer sein. Aber auch, weil ich bis zur letzten Seite gelesen habe. Ich gehe auch nicht früher aus dem Theater. Ich gehe auch nicht früher aus dem Film raus. Ich finde, das gehört sich nicht. Aber ich habe hier eine Episode abgebrochen. Die war mit Sarah Jessica Parker. Die war so dermaßen egal. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass das alles so überdreht war und gar nicht fröhlich überdreht, sondern so affektiert überdreht, hat mir gar nicht gefallen. Und ich konnte nicht so viel anfangen mit der Folge mit Christoph Waltz, weil der so als Freak entweder sich dargestellt hat oder dargestellt wurde. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Schnitt zu tun hatte, aber der wirkte sowieso von einem anderen Planeten, weil er als Nicht-Ami auch sich ganz anders geäußert hat, natürlich zur Kaffeekultur zum Beispiel der Nordamerikaner. Natürlich war dann auch Wien Thema und Österreich und die Kulturen, die so scheinbar völlig konträr sind. Das war ein bisschen schade. Das fand ich, das hatte so einen seltsamen, bitteren Unterton, der mir nicht gefallen hat. Total gut gefallen haben mir John Oliver und Stephen Colbert. Das ist natürlich toll, wenn so Talk-Leute auch, wie gesagt, dann auch ohne Manuskript einfach sehr pointiert sind. Manchmal nicht pointiert, manchmal einfach wie ein Nachbar. Weißt du, dass du denkst, guck mal, da kommt ganz normales Zeug raus aus denen. Das ist total erfrischend. Kristen Wiig ist natürlich, wie gesagt, Kristen Wiig ist die tollste und mit der, und das ist gerade, man haut sich nicht alle zwei Minuten auf die Schenkel, wenn die miteinander reden, aber die ist so, die ist einfach so, wie soll ich sagen, die ist so schön. Man fühlt sich, man hat die einfach gern. Man hat die einfach wahnsinnig gern und merkt, die redet keinen Unsinn.
Ich liebe die so sehr, weil die eigentlich ähnlich auch wie du so vollkommen uneitel ist. Weil die ist ja unfassbar schön, finde ich. Also auf eine Art, die ich schön finde. Jetzt nicht so eine Claudia Schiffer-Art schön, aber ich könnte die dauernd angucken. Sehr spezielle Nase und so. Und die ist, ich habe die bei SNL damals, vor 10 Jahren habe ich alles noch geguckt. Alte Staffeln, jetzt bin ich ein bisschen raus. Als das ihre Hochphase war, habe ich das gesehen. Und die war auch so ein bisschen wie Jim Carrey und wie du das auch gerne bereit bist zu machen, sich einfach hässlich machen. Sachen mit dem Gesicht machen. Die war doch auch immer die Frau ohne Arme, die Schwestern ohne Arme und den ganzen fies, wirklich fies, hässlich, hohe Stirn gezaubert. Und solche Frauen finde ich unfassbar heiß. Also ich finde die im Herzen heiß und ich finde die sogar sexuell heiß und ich finde die im Kopf heiß, weil die ist ja trotzdem unfassbar schön und ich hätte gar nicht auf Comedy, also der Teil würde mich nicht interessieren an deiner Sendung, dass die lustig sind. Ich würde genau das wollen, dass Leute sich unterhalten und dass man sieht, dass die auch nur Menschen sind und dass nicht dauernd Witze gemacht werden. Das kriegt mich fast noch mehr daran, an dem, was du erzählst.
Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich natürlich nur 10 Folgen gesehen habe von...
Ja, reicht.
Von richtig viel. Aber ich sag euch, es kann auch gut sein, dass da Folgen dabei sind, bei denen man denkt, da hat sich jemand was zurechtgelegt, da will jemand partout komisch sein, lustiger als Jerry Seinfeld, der ein Stand-up-Comedian ist. Also dem muss man erstmal jetzt gar nichts vormachen. Der kann das sehr gut. Ich habe nicht die Folgen gesehen, zum Beispiel mit Eddie Murphy, mit Seth Rogen. Ricky Gervais habe ich nicht geguckt, weil ich mit dem eventuell ein Problem habe. Louis C.K. habe ich nicht geguckt, weil ich mit dem eventuell ein Problem habe. Also es gibt ganz viele...
darf ich eine Frage stellen? Inwiefern, also davon abgesehen, finde ich das auch cool zu gucken, zu sehen, wie jemand versucht, besser zu sein als der Host. Ja. Das passiert uns ja auch immer, wenn du so neben Leuten stehst und denkst, really, wir wollen das Spiel jetzt spielen. Das ist ja auch geil zu gucken. Das sagt ja auch noch mehr über den Menschen aus, wenn du da jemanden hast, der überhaupt nicht Nachbar sein kann, sondern versucht, noch einen Schritt größer zu sein. Aber was ist also bei Louis C.K., was ist dein Problem mit Ricky Gervais?
Ach, es gibt so Szenen, die so unschön sind, auch von den beiden zusammen, Louis C.K. und Ricky Gervais, die sich so äußern, wie ich das nicht so angebracht finde. Aber das ist eine große Diskussion, ne? Also wie, was, da gibt es so eine Standardfrage, was darf Satire?
Ja, ja.
Und da habe ich ganz oft, bin ich ganz oft anderer Meinung als die Menschen, die Grenzen bewusst überschreiten. Das finde ich nicht lustig. Aber das ist wirklich Geschmackssache.
Und deswegen guckst du es dann mit Absicht auch nicht? Oder
ja, ja, weil ich auch noch nicht raus habe. Ich bin da noch gar nicht am Ende meiner Überlegungen, weil ich noch nicht raus habe, ob ich Werk und Autor trennen kann.
Ja, schwierig.
Also ich finde es total schwierig, weil, ne, also was machst du mit.
Vor allem bei solchen Leuten ist es ja schwer zu trennen. Also ich finde diese Diskussion, wie sehr kann man da trennen, ist oft eine knifflige, aber Ricky Gervais und Louis C.K. sind beide ja so sehr als Menschen auch ihr eigenes Werk, also als öffentliche Personen auch.
Ja. Also die habe ich, deswegen kann ich dir nicht sagen, inwiefern da auch Komiker sich so darstellen, als ihren Beruf auch darstellen. Das weiß ich nicht, aber mich interessiert natürlich, aber dann verstehe ich, dass das dich auch interessiert, Sarah. Natürlich ist es toll, einfach da dabei zu sein, wie Menschen einfach nur erstmal Menschen sind. Die sitzen im Auto, das ist unbequem, das ist ungemütlich, da siehst du auch nicht toll aus. Die sitzen in einem Diner oder in einem tollen Kaffeeladen oder in irgendeinem abgeramsten Bums. Ich habe leider nicht die Folge gesehen mit Fred Armisen. Den kennst du ja auch, Sarah, weil das der Partner ist von Kristen Wiig in SNL. Die habe ich nicht gesehen, die Folge, weil ich dann auch schon zu müde war. Das muss wohl ganz überraschend gewesen sein, weil Jerry Seinfeld damit nicht umgehen konnte, wie großartig Fred Armisen, der sich verhält in Seattle, wie sehr der in dieser Stadt die Freiheit zeigt, Freiheit wirklich ist. Und damit konnte Jerry Seinfeld nicht umgehen. Der ist ein bisschen stiff manchmal. Er ist schon so ein bisschen spröde. Ne? Also ich habe Seinfeld, wie gesagt, nie gesehen, weil das nicht so mein Ding war. Trotzdem finde ich das super, wie der das macht hier bei Comedians in Cars Getting Coffee. Aber Fred Armisen-Folge, die muss ich unbedingt noch sehen. Da war Jerry Seinfeld wohl sehr, sehr unsouverän. Und interessant ist die Folge, es ist eine Doppelfolge mit Jimmy Fallon, weil er auch ihn mit irgendeinem funky Auto abholt, dann aber sie sich dem Wasser nähern, outside New York somewhere, und sich dem Wasser nähern und dann umsteigen in das private Fahrzeug von Jerry Seinfeld, an dem hinten so ein Anhänger ist, auf dem wiederum ein kleines Boot ist. Und dann geht es darum, dass die beide zusammen aufs Wasser gehen und Boot fahren und Jimmy Fallon, der ja sowieso ein totales Kind ist, sich die ganze Zeit nur freut und sagt, ah, wir sind auf dem Wasser, das ist ja wohl das Coolste, der schönste Tag. Was ist das für ein schöner Tag? Die fahren Boot und es ist das Schönste für ihn. Solche Sachen passieren auch, dass du einfach überrascht wirst von Momenten.
Das wäre nichts für mich. Das wäre mir zu viel Glück. Schon wie du es beschreibst, merke ich so innere Abwehrreflexe gegen dieses Glück.
Stefan mag keine glücklichen Menschen, deswegen liebe ich ihn so sehr.
Ja, kann da schlecht mit umgehen.
Müssen wir reden?
Wir müssen reden.
Ja, aber
ich habe nie gesagt, dass wir reden müssen. Also insofern, du kannst Glück nicht zulassen, weil du Angst hast, dass du damit nicht angemessen umgehen wirst.
Auch.
Das hat jetzt eine interessante Wendung genommen, dieses Gespräch. Also erstmal, dass ich Angst habe, dass ich damit nicht umgehen kann.
Angemessen ist das
nicht. Angemessen. Aber man müsste ja gar nicht, also die meisten Menschen schaffen es ja einfach dann mitglücklich zu sein. Vielleicht ist das Problem. Also wie viele Leute, also angemessen mit Glück umzugehen, ist ja eigentlich für die meisten Menschen kein Problem, oder?
Ja, mit dem eigenen Glück umzugehen. Aber mit fremdem Glück umzugehen ist tatsächlich nicht so einfach, wie mit dem eigenen Glück gut umzugehen.
Und aber vielleicht Vielleicht glaubst du, dass du das nicht verdienst, Stefan?
Oh. Er liebt es. Ich kann es nicht und die Wendung, die es genommen hat.
Nein, es ist ja dann gar nicht mein Glück. Also an der Stelle, wenn ich mir wirklich ausmale, also Jimmy Fallon glücklich wie so ein kleines Kind auf so einem Boot ist das erste Mal, vielleicht ist mir das einfach auch zu fremd selber. Aber es hat nichts mit nicht verdienen zu tun, sondern es ist erstmal so, dass ich denke so, na, Komm mal runter. Ich hätte fast gesagt abstoßend. Müsste ich nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich ein gutes Wort ist. Aber auch fremd vor allem. Also, ja. Meinst du, ich sollte da nochmal Therapie.
Das wäre jetzt noch weiter zu fragen, finde ich.
Soll ich da mal eine Therapie anfangen oder sollen wir
eigentlich einfach, Therapie wenn ist wir beide nicht zu sagen. Therapie ist per se erstmal nicht falsch.
Nein, aber gezielt mit meinem Glücksproblem meine ich. Also, dass ich gezielt.
Ja, also da ist ja definitiv eine Schieflage, denn das ist, du verpasst ja ganz viel, wenn du dich nicht am Glück anderer erfreuen kannst.
Das ist jetzt, hat aber auch jetzt nochmal eine weitere Zuspitzung erfahren, die These.
Möchtest du, dass ich intervenierend eingreife, Stefan? Gib mir ein geheimes Zeichen.
Nee, ich möchte nur abschließend noch sagen, dass ich gar nichts dagegen habe, dass Jimmy Fallon glücklich ist. Ich muss nur nicht dabei zugucken. Mhm. Ich hab nichts gegen das Glück von Jimmy Fallon mit dem auf dem privaten Boot von Jerry Seinfeld. Ich habe noch die.
Anke, sag mir mal schnell, Achtung, ich mache eine moderative Überleitung. Anke, wo läuft das denn? Achso, ja.
Nee, das war, ja, sag.
Wo kann man das denn ankicken? Das hattest du, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Bei Netflix.
Ah, okay, cool.
Weißt du bestimmt, dass es eine deutsche Version gibt?
Das hat Basti gesagt. Kessler hat das
genau
gemacht.
Genau. Kessler hat das, ich weiß gar nicht für wen. Ich hätte sogar gedacht, irgendwie ZDF oder so, aber ich bin unsicher.
Offener Neid. Sie sehen offenen Neid. Das wäre was ich wahnsinnig gern gemacht hätte. Die deutsche Variante davon.
Und es gibt, also ich weiß gar nicht, wer da mit dabei war. Du anscheinend nicht, Anke. Also Bastian ist da auch in einer Folge. Und ich habe so ein paar davon geguckt. Ist jetzt aber auch lange her, deswegen weiß ich es nicht mehr so gut. Ich glaube, das war auch ganz schön, aber es ist natürlich trotzdem, und das liegt gar nicht an den beteiligten Personen, es ist natürlich, es fehlt schon diese Fallhöhe von Amerika. Jerry Seinfeld und Kessler ist toll. Kessler ist auch gut als Gesprächspartner. Und trotzdem ist das natürlich, irgendwie fehlt diese ganz große Fallhöhe.
Ich glaube, es gibt nicht viele deutsche Weltstars. Und ja, dann, aber wenn dann Jerry Seinfeld anruft, dann stehen da direkt 100, die man als Weltstars, oder na, 100 nicht, aber da gibt es ein paar Dutzend, die man als Weltstars bezeichnen kann, mit denen wir auch sofort was anfangen und verbinden, ne? Und im Umgekehrten, ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, das ist nicht so ein, Aufschlag.
Wobei mit Angela Merkel so eine Runde zu drehen vor dem Kanzleramt würde ich auch gucken.
Na, das wäre toll. Ja.
Ja, das wäre toll. Was hast du als letztes noch privat gesehen? Einfach so, wo du dachtest, super nice.
Ich gucke nichts privat.
Du guckst überhaupt nicht kein Fernsehen privat. Mhm. Du hörst Musik und unterhältst dich und liest mehr.
Geil.
Wirklich?
Ja.
Wie bist du in diesen Podcast gekommen?
Weil Sarah das macht.
Ja. Oh. Das war so süß, als ich dir geschrieben habe, wie gesagt, hat mir vorhin schon zeitgleich, während ich angefangen habe, die Sendung zu gucken, was so dumm war, weil ich hätte die einfach gucken sollen. Ich konnte, hatte gar keine Zeit, SMS zu schreiben, weshalb ich, glaube ich, auch schrieb, so, wir müssen Schluss machen, der stirbt gerade. Hat angegangen gesagt, jetzt kann sie endlich in unsere Bums-Sendung kommen. Oder Swinger-Sendung oder irgendwas anderes. Die
ja,
Familie, tolle.
Ja.
Ja. Ja. Das war fantastisch, aber du hast ja was sehr Gutes vorgestellt, was wir jetzt unbedingt alle gucken wollen. Also ich habe tatsächlich Lust, da reinzugucken. Ich werde das nicht staffelweise gucken, weil wie du schon richtig analysiert hast, denke ich dann irgendwann, ja, jetzt habe ich das Prinzip auch verstanden. Irgendwann werde ich auch, das weiß ich jetzt schon, Seinfeld zu gut kennen, seine Herangehensweise an die Leute. Sowas fängt dann an, mich zu nerven, dass ich schon weiß, was gleich, also wie er da wohl rangeht. Aber ich habe Lust, da vereinzelt, je nach Leuten und so reinzugucken. Ich finde es toll. Also Netflix, was war Coffee in Cars? Nee, was?
Also eigentlich sind es 3 Cs. Comedians in Cars Getting Coffee.
Genau. Auf Netflix empfohlen von der tollen Anke Engelke.
Die yes.
Du musst jetzt noch sagen, ob du mit uns auch noch über Oktoberfest 1900 reden willst oder nicht.
Ah,
kannst
ja.
du dir aussuchen.
Ich habe das nicht gesehen.
Nö, dann
aber
nicht. Nein.
Aber ich kann noch zuhören oder muss ich dann den Podcast hören?
Du musst dann den Podcast hören, Anke.
Du könntest... Du könntest noch sagen, wie es Bastian fand.
Oktoberfest?
Ja.
Nee, da müsste ich ihn selber fragen. Der hatte da eine sehr differenzierte Meinung zu.
Dann soll er sich bitte einfach auf unserem Anrufbeantworter melden. Die Nummer sagen wir immer, das weiß er auch. Das wäre mir schon wichtig, dass er bitte, er hat jetzt eine Woche Zeit, kurz und knackig auf dem Anrufbeantworter sagt, wie er Oktoberfest fand. Und du kannst es dir dann anhören. Vielleicht schicken wir es dir als Kassette. Oder was ist so an technischen
Geräten? Als Buch. Ich schreibe es handschriftlich ab und schicke es dir als Brief.
Im Leben machst du das nicht, Stefan. Red doch nicht.
Aber ich schreibe dir so krass eine Postkarte. Bitte schick mir deine, ohne Quatsch, ich möchte gerne deine Postkartenfreundin sein. Ja. Wir sind so SMS-Freundinnen.
Absolut. Absolut. Wir sind beide auch unglückliche Witwen von Roger.
Ach, stimmt. Ach, hör mir damit auf. Das ganze Gesterbe. Ach, Roger. Der alte Kackfrosch, er hat mir noch geschrieben, lass mal bald essen gehen. Und der wollte mir das nicht sagen. Also, was auch wahnsinnig süß ist. Und auch gemeinsame Bekannten wurde verboten, das zu sagen. Deswegen war ich sehr, sehr überrascht. Das war doof. Aber es war komplett sein Recht. Und irgendwie fand ich es auch ganz cool, dass er meinte, lass mich das mal nochmal fertig machen und dann gehen wir essen. Da habe ich mich die ganze Zeit aufs Essen gefreut und dann kam gar keins. Aber der war auch ein Spitzentyp.
Naja, ich habe das total oft, dass ich so denke, was würde Roger jetzt sagen?
Ich denke das tatsächlich, also nicht oft, aber manchmal. So vielleicht einmal im Jahr denke ich, wie der das wohl fänd, das, was jetzt gerade passiert oder was da ist. Und so.
Naja, dieses Jahr, sag mal, der hätte ja zu jedem Tag, hätte der ja 4 Kommentare abgeben können und die wären alle, man hätte nicht immer seiner Meinung sein müssen, aber die wären immer interessant gewesen und die wären immer hilfreich gewesen in irgendeiner Form, um Diskurse in diverse Richtungen zu starten, aber das fehlt mir so sehr. Also nicht, dass ich das gut finde, wenn ein kluger Mensch einem das Denken abnimmt, aber manchmal ist es hilfreich.
Nein, der konnte auch so albern sein.
Ja. Bitte?
Der konnte ja auch so albern sein. Der war ja nicht nur klug, sondern auch gerne albern.
Und der war ein guter Mensch, der hat nämlich mit der Klugheit Leute nicht bedroht. Das habe ich am meisten geliebt. Wir haben ja so viel gedreht zusammen. Und ich hatte ja immer so kleine Praktikanten und Punkrock-Praktikanten und selbst die Producer, die sind immer rot geworden, wenn der kam. Und ich hatte nie Angst vor dem, weil er mir nie das Gefühl gegeben hat, Angst haben zu müssen. Aber alle anderen hatten Angst. Und er hat das innerhalb von Sekunden geschafft, auch den kleinsten Praktikanten, meinem damals Praktikant Uli, Punkrock-Typ, in 2 Minuten hat er denen das Gefühl gegeben, dass der super cool ist, dass es sehr interessant ist mit dem Punkrock. Und sofort, der hat die alle, ich kann das nicht beschreiben, die Leute hatten so Angst vor dessen Schlauheit. Und er hat immer bei Leuten, die er mochte, das Gegenteil gemacht. Sofort klar gemacht, hab keine Angst, ich tue dir nicht weh, ich bin albern. Ich hab dich lieb, selbst wenn du nur der Praktikant von der Kuttner bist. Das fand ich am allerbesten an dem. Weil so viele Leute Schiss hatten vor dessen Kopf. Und der den guten Leuten, der hat er einfach reingelassen in seinen Kopf. Um zu sagen, guck mal, hier ist gar nicht schlimm. Das fand ich toll.
In dieser Podcast-Folge wird ganz schön viel gestorben, wenn ich das
gerade sage. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Es ist eine sehr todlastige Podcast-Folge. Aber irgendwie auch schön, finde ich. Ja. Macht doch Sinn. Hast ja alles irgendwie zusammen. Hat ja alles gut zusammengepasst. Anke, schick mir deine Adresse, damit ich dir raue Mengen Pakete und Postkarten schicken kann. Eigentlich nur Postkarten, vermutlich keine Pakete. Yes. Ach, vielleicht auch Pakete, ich guck mal. Das war ganz toll, dass du dabei warst und wie vorbereitet du warst und wie du da warst und alles.
Danke.
Dankeschön. Tschüss. Du kannst jetzt Feierabend machen. Wir lassen dir alles zukommen, was du haben möchtest.
Yes. Okay.
Vielen Dank.
Tschüss. Danke. Tschüss. Ach, die.
Das ist einfach weg. So hat sich souverän gleich aus dem Bild
Ja, weil die ein Profi ist.
Aber echt?
Eigentlich könnte man unsere Sendung auch Comedians in the Bed with Coffee. Könnte unser Ding. Achso, das bin ja auch nur ich, ne? Du, vergiss es. So, na? Ein bisschen müde.
Ja.
So. Das war voll gut.
Ja, ich bin schon wieder ein bisschen erschöpft.
Ich bin auch ein bisschen erschöpft, aber wir haben ja auch nicht mehr viel. Ich habe meine Hausaufgabe ja nur so halb erledigt, wegen dem Attest, was ich hatte.
Und wir haben gemerkt, das andere, worüber wir reden wollten, können wir eigentlich nicht drüber reden, ohne es zu spoilern. Ja, das können wir auch ganz kurz machen. Wir
müssen das ohne Scheiß vielleicht auch deswegen sein lassen.
Nein, das machen wir jetzt kurz. Nein.
Ja, aber dann dachte ich, dann war meine andere Herangehensweise, dass wir von vornherein klar machen, dass wir spoilern. Ich glaube, dass das viele Leute gesehen haben werden. Ja, wie willst du das denn besprechen, ohne zu spoilern? Okay, soll ich mal versuchen?
Darf ich kurz fragen, ob das dein Magen oder dein Hund war, was da gerade... Das
ist mein Hund, der auf meinem Magen liegt, tatsächlich. Okay. Der ist an nichts angeschlossen. Du kannst es sehen, Achtung, da sind Magen und Hund. Hm. Und draußen ist jemand vorbeigelaufen, der unser Feind ist. Wahrscheinlich Luna. Luna ist unser Feind. Der Quasseldame, sehr, sehr anstrengend.
Draußen im Sinne von 3 Stockwerke unter dir.
Ja, draußen im Sinne von auf der Straße und geschlossenes Fenster. Aber sie hat es trotzdem gehört und hat deswegen zumindest kurz in meinen Unterleib gegrummelt. Mhm. Ja, das sind meine Gene, wie du weißt.
Ja, versuch mal ohne Spoilern. Ich glaube, es geht sogar.
Probier mal. Ich kann es mir auch vorstellen. Jetzt bin ich darauf aber gar nicht vorbereitet. Wir reden über American Murder, richtig? Ich habe gar nichts aufgeschrieben. Ich habe diese Woche keinerlei Notizen, weil ich die Tote-Hund-Karte spielen kann, dachte ich.
Möglicherweise habe ich mir den Titel auch nicht aufgeschrieben. American Murder...
Blablabla, Bilderbuchfamilie.
Ja.
Ja, da kommen auch Leute, die lieben True Crime. Ich bin mir sicher, dass 2/3 der Leute das schon gesehen haben, die jetzt zuhören. Es ist eine anderthalb Stunden... Ach, was ist das? Ja, ist nur ein Film, ne? Anderthalb Stunden. Dokumentation, die interessanterweise ausschließlich aus Bildern oder andersrum, sie beschreibt das Verschwinden einer Frau, also eine Familie, Mann, Frau, zwei Kinder. Die Frau und die zwei Kinder sind auf einmal verschwunden und es deutet sich an, dass da ein Verbrechen stattgefunden hat. Man weiß es irgendwie am Anfang nicht so richtig, wo die ist. Und all diese, der gesamte Film, das ist schon sehr speziell, wird ausschließlich über Kamera, wie heißt das, Bodycams von Polizisten erzählt. Und die Frau, die da verschwunden ist, generell die Familie, war sehr aktiv auf in den sozialen Medien mit sich selber filmen. Und deswegen wird sehr viel von der gemeinsamen Geschichte auch der Familie darüber erzählt. Und noch andere, also es war, glaube ich, kein Kamerateam vor Ort.
Das kann man genau, sagen. Es ist alles nur Aufnahmen, die es irgendwie schon gab, plus dann so eingeblendete Textnachrichten, Sprachnachrichten, was sie sich geschickt haben.
Genau, und das im Grunde erklärt das über diese anderthalb Stunden bis zum Schluss, was dann da tatsächlich passiert ist. Das ist recht aufregend und recht krass. Ich bin ja noch gar nicht dran mit sagen, wie ich es finde, aber da, so kann man es ungefähr sagen. Ne? True Crime, anderthalb Stunden, Frau und Kinder sind verschwunden, der Mann wird bei der Suche nach der Frau begleitet von Polizei, Internet und was auch immer.
Es gibt so einen öffentlichen Aufruf, also am Anfang auch die ganzen Medien, die da stehen und dann irgendwie gibt es einen Aufruf, wer was gesehen hat und sie soll doch zurückkommen, wenn sie irgendwo weggelaufen ist. Wir kriegen auch die ganze Vorgeschichte mit, sie war, also bevor sie verschwunden ist, war sie ein paar Wochen bei ihren Eltern und und kriegen da auch sehr, bitte?
Entschuldigung, ich fand es gerade so assi, wegen sowas egal, um dich zu unterbrechen. Ja, 5 Wochen. Sie war 5 Wochen in North Carolina.
Ich kann das nicht anders. North Carolina?
Ja, ich werde älter jetzt. Ich merke, dass das gar nicht so cool ist. So, hau rein.
Ich finde das extrem zwiespältig, weil es ist irgendwie als Form ist es faszinierend, dadurch, dass es halt nur mit diesem Videomaterial erzählt wird. Also alles wird erzählt aus der Perspektive der Polizisten.
Verhörräume, da die Kameras.
Genau, und tatsächlich die sehr, sehr, sehr exzessiven Bilder, die Inszenierungen für Facebook oder was auch immer. Es fängt auch so an, ich habe mich sofort erinnert gefühlt an diese Folge von Modern Family, die komplett auf Apple-Geräten spielt, die du dadurch siehst. dass sie nur darüber erzählt ist. Das funktioniert, weil es ist irgendwie spannend, man wird da reingesogen, man ist irgendwie fasziniert. Ich finde auch, deswegen fände ich es eigentlich ganz gut, wenn wir es ohne Spoilern schaffen. Ich fand durchaus einen größeren Reiz, dass man ungefähr, also mindestens eine halbe Stunde, keine Ahnung hat, wohin die Reise geht und was eigentlich wirklich passiert ist und dahinter steckt. Und zwiespältig finde ich, weil man natürlich, also ehrlich gesagt, der Grund, warum dieser Fall, also der Fall hat richtig für Schlagzeilen gesorgt, das war auch eine große, große Nummer in den USA, aber der Grund, weswegen das jetzt auf Netflix aufgeschlagen ist, ist, weil es natürlich diese ganzen Bilder gab und weil jemand gesagt hat, hey, wir haben ja eigentlich genug Material, dass wir sowas daraus machen können. Und was dadurch natürlich komplett wegfällt, ist irgendeine Art von Erklärung. Also es bleiben am Ende natürlich, auf eine Art ist das geklärt, aber natürlich hast du dann 1 Million Fragen. Und die bleiben naturgemäß alle offen, weil niemand außerhalb dieses ohnehin schon gefilmtes gefragt werden kann. Mhm. Es ist, also ich finde, auf eine Art ist es ist so ein bisschen obszön, weil es ist so eine Spielerei mit dem, wir gucken mal, ob wir das jetzt so erzählen können. Und Antwort, ja, man kann das komplett so erzählen, aber... Ist das wirklich angemessen, da so mit so, das sind ja echte Menschen, um die es da geht.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich hatte beim Gucken auch so ein dreckiges Gefühl, weil es einen gleichzeitig, wie du sagst, es funktioniert erstaunlich gut, also dramaturgisch. Du brauchst gar nicht dringend, wenn du dieses Bildmaterial hast, eine Kamera. Also es ist gut, dass die so viel online aktiv waren, sodass das alles irgendwie erzählt werden kann und so. Aber am Ende ist es dann relativ schnell zu Ende und man hat ein Ende, also es macht schon Sinn, aber man denkt trotzdem, ja, aber warum denn? Was? Also man weiß, vielleicht könnte sich vorstellen, warum, aber das hört dann einfach auf. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen unbefriedigend. Und was mich ein bisschen, so ein bisschen ethisch gekriegt hat oder wo ich auf einmal mich selber doof fand, ist diese Frau, die verschwunden ist, wird über die Zeit des Filmes als so ein bisschen leicht unangenehm auch dargestellt. Also sehr, also was heißt leicht, aber die war schon sehr anstrengend. Also, ja. Also eine Szene ist mir, also so eine klassische Soccer-Mom und, oder beziehungsweise auch so eine Facebook-Insta-Mom. Also alles filmen, lass uns alles filmen, denn das ist niedlich. Zwei Kinder, wir sind eine happy Familie und es gab so einen Moment in dem Film, das spoilert man, glaube ich, nicht zu viel, da besucht der Ehemann, die Familie, in, wo die sind, da die 5 Wochen, die ich schon gesagt habe, in North Carolina oder so, besucht sie, sieht sie zum, nach 5 Wochen zum ersten Mal. Die haben, glaube ich, so ein bisschen Ehestress per SMS und sind da so ein bisschen unglücklich miteinander. Und dennoch ist so das Erste, was sie ihm schreibt, er sagt irgendwie, ich bin da, Gate, was auch immer. Und sie sagt, sag bitte vorher Bescheid, damit ich die Kamera anmachen kann. Dass es also wichtig ist, da die Kinder erstmal zu filmen mit so einem Ehemann, der selber gerade nicht so richtig weiß. Naja, wir haben uns jetzt länger nicht gesehen. Und spätestens da dachte ich, boah, ist die eklig, ist die unangenehm. Und das ist aber so ein fieser Gedanke, wenn die doch leider verschwunden ist mit den Kindern. Dann denkt man sofort, ja, aber da war, werde ich manchmal durcheinander, wenn ich vermeintliche Opfer scheiße finde.
Naja, also auf der Ebene ist das kompliziert, aber auf der anderen finde ich das auch, weil wir sehen das ja alle nur, weil sie das gefilmt hat. Wir finden das, also ich hatte den gleichen Impuls, es gibt so ein paar Mal so Stellen, wo sie wirklich, die sind irgendwie am Meer oder sowas und wo sie sehr, sehr insistiert, auch zu sagen, jetzt dreh sie nochmal so, das Kind hat irgendwie Spaß im Wasser, die hüpfen da, es kommt eine Welle, keine Ahnung, und sie sagt, jetzt dreh es.
Die ganze Zeit. Entschuldigung, aber die ist wie so ein Regisseur die ganze Zeit. Ja. Das ist nicht, ich liebe die Familie und will sie filmen, sondern ihr steht nicht im Licht.
Genau, und also gleichzeitig verurteilt man sie da. Und aber das ist natürlich der Grund, weswegen wir überhaupt das alles gucken können, weil sie das gefilmt hat. Weil sonst hätten die mit der Bodycam, mit den Aufnahmen der Polizeileine, hätten sie nicht 1,5 Stunden zusammengekriegt. Auch da ist so ein mini-moralisches Dilemma schon irgendwie drin.
Ja, aber dennoch, also ich möchte, so hässlich es ist, ich würde es gar nicht empfehlen im Sinne von, das ist wirklich super gut, so wie man bei Making a Murderer jetzt, oder die Sache mit den Nonnen. Wir haben ja schon viel True Crime geguckt und auch wirklich gut gefunden. Das hat mich eher auf so eine super hässliche Schokolade mit oben noch Zucker drauf Art befriedigt. Weißt du, weil das zieht, diese 1,5 Stunden sitzt du wirklich mit offenem Mund teilweise da und denkst, what? Und das geht schnell und das zieht dich durch und auf einmal ist es vorbei und die Zeit ist gar nicht vergangen. Aber man hat trotzdem das Gefühl, zu viel Kalorien zu sich genommen zu haben oder nicht so viel gegessen zu haben.
Würde ich alles genauso unterschreiben, auch weil wir bei in vielen Situationen dabei sind, wo du denkst, da bist du sonst nie dabei. Sowohl
ja, sollte also, man dabei sein, denkt man manchmal auch so.
Also ehrlich gesagt, ich wollte jetzt gerade aufzählen, was für Situationen das sind, wo man sonst nie dabei ist. Ehrlich gesagt, bei all diesen Dingen sind wir sonst nicht dabei, bei so True Crime. Also außer vielleicht die Verhörsituation. Aber selbst da gibt es so eine Verhörsituation, wo ich die ganze Zeit denke, das darf jetzt gefilmt werden?
Können wir kurz, sollen wir uns so 30 Spoiler-Sekunden nehmen, wo die Leute, ich gucke auf die Uhr, dass es wirklich 30 Sekunden sind und dann können wir darüber reden, ohne dass die Leute, die Leute 30 Sekunden aus, warte, ich muss erst mal meinen Timer oder wie das heißt. So, stopp. Okay, nein, 30, ab jetzt wird gespoilert 30 Sekunden lang und zwar ab jetzt. Sag ganz schnell.
Der Vater, ich weiß nicht. Ja. Also der sitzt im Verhörraum und dass er das alles gesteht, ist ja, weil sein Vater da ist. Und, ja, und ich wusste gar, also nicht nur, dass wir das sehen dürfen als Zuschauer, aber ich dachte auch, warum darf die Polizei das sehen? Ist das der Deal?
Naja, du bist in einem Raum, wir haben noch 10 Sekunden in einem Raum, der gefilmt wird. Ich nehme an, man darf, aber das fand ich den intimsten Moment. Hm. Jetzt haben wir nur noch 5 Sekunden.
Ja, ich habe auch nichts mehr.
Und das mit dem Lügendetektor-Test war auch krass. Ende.
Jetzt geht das spoilerfrei. Genau, also ich unterschreibe das alles, wie du das gesagt hast. Auch mit dem Kaffee, was war es, Kakao, Zucker, alles sagen.
Ja, irgendwie was, als wenn man was falsch gemacht hätte, aber es war super geil.
Ja.
Ja, auf eine eklige Art. Guckt euch das an und schämt euch danach ein bisschen, aber es ist wirklich auch faszinierend, weil es mich wirklich rein technisch ist, es schon auch ein bisschen geil. Es ist jetzt nicht eine Leistung, aber das hat man so auch noch nicht gesehen. Dass da
sie inszenieren auch sehr, sehr clever. Vieles hängt auch von so Textnachrichten ab, die sie sehr geil inszenieren mit so kleinen Vertippern. Man sieht wie das jemand tippt. Und da denk ich dann auch, das ist das ethisch die egalste Frage. Aber da denke ich auch, Moment mal, die hat sich doch wahrscheinlich da gar nicht erst vertippt. Aber das ist sehr schön, selbst wenn es sehr textlastig ist, bist du mit der vollen Aufmerksamkeit irgendwie dabei, das zu lesen, was wir da gerade geschrieben.
Mal das auch eher dann so recht emotionale SMS sind, mal mehr, mal weniger. Und da ist man ja auch genauso, dass man sich vertippt und schnell und wieder zurück. Und ich meinte es eigentlich anders und so. Das ist schon ziemlich irre. Ja, ist gut, ist weird. Ich mochte noch eine Situation, die auch im Nachhinein dann nochmal mehr irre ist. Das kann man, glaube ich, nochmal verraten. Relativ schnell geht der Mann, der seine Frau sucht, mit einem Polizisten zum Nachbarn, wo sich rausstellt, dass der so eine Überwachungskamera hat, von dem vermutlich nicht jeder wusste. Und das sind dann irgendwie auch tolle Momente, wo man so sieht, ach, der hat Sachen gefilmt hier. Und auch das ist ein doppeltes Ding. Also quasi der Polizist mit der Kamera filmt die Kamera von dem Nachbarn, der wiederum gefilmt hat, wie Autos vor dem Haus und so weiter und so fort. Das war auch irgendwie irre. Aber ja, dann sind wir ja einer Meinung. Ist ja auch nicht so. Gut, kann man gucken. American Murder auf Netflix. Sonst irgendwas mit Geschichte einer Bilderbuchfamilie. Das wird einem sehr ans Herz gelegt bei Netflix. Ich denke, man findet das. Das war das. Dann Hausaufgaben. Wobei ich wirklich, glaube ich, das nochmal nachlesen will. Ich war wirklich ein bisschen unbefriedigt am Ende. Also es neigt mich so ein bisschen. Man hat ein Gefühl, warum das alles so passiert ist. Aber ich hätte gern mehr Details gehabt noch.
Lustiger Effekt, ich habe das vorhin bei Wikipedia nachgelesen über diesen Fall und habe den völlig bekloppten Gedanken gehabt, dass ich gedacht habe, ich gucke jetzt bei Wikipedia mal nach, wie gut die das eigentlich wirklich erzählt haben, diesen Fall. Und was total absurd ist, weil
ja, ist ja nicht inszeniert in dem Sinne. Ja. Aber trotzdem, kann doch sein, da kann ja trotzdem auch Sachen fehlen. Also
es ist wohl auch, das ist wohl in allen möglichen Sendungen auch schon gewesen. Es gab auch irgendwie einen Film davon, wo die es nachgespielt haben. Die waren bei Dr. Phil oder Dr. Bob oder Dr. irgendwas und ist da ausgiebig drüber geredet worden. Ich fürchte, dass trotzdem deine und meine Fragen nicht beantwortet werden.
Naja, im Grunde ist sie ja auch ein bisschen beantwortet. Also ich fand dann wirklich, da müssen wir vielleicht nochmal privat drüber reden.
Sonst ja, reden wir nochmal privat drüber. Ja,
so gegen Ende so ein bisschen.
Nein, reden wir da jetzt privat drüber.
Ja. Können wir noch weiter absterben.
Sonst verspoilern wir uns noch. Soll ich kurz über das Oktoberfest reden?
Ja, weil wenn schon Blood, dann auch Blood and Beer. Das war deine Hausaufgabe von mir. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, weil es eine große Hausaufgabe war. Aber ich dachte, dass es dich vielleicht interessiert, ob das gut ist oder nicht.
Ach so, mich interessiert, ob es gut ist oder nicht. Ja, das stimmt, das hat mich interessiert.
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du es gut findest, aber ich dachte, dass du es vielleicht wissen willst.
Na du, also, wir können das jetzt schon so erzählen, dass du ganz überrascht warst. Du hast das geguckt, ich glaube sogar dienstlich oder zuerst privat, weiß ich gar nicht.
Nee, tatsächlich privat und dann habe ich, weil ich schlau bin, daraus eine dienstliche Nummer gemacht und das für sie besprochen und wusste, dass wir es dann nicht besprechen können, hätte ich aber gerne. Und ich habe es besprochen, weil ich es gut fand, ganz ehrlich, ja.
Also es ist die Geschichte, es ist Oktoberfest 1900, wie der Name andeutet, spielt es ungefähr um 1900 und es geht ums Oktoberfest und es geht um Kurt Prank, das ist ein Brauer aus Franken,
Der ist Kurt Prank.
Was habe ich Prank gesagt?
Du hast Kurt Prank gesagt.
Ach so, weil der sich mit C schreibt.
Warum bist du denn drauf, Alter?
Total absurd, ja.
Ich kann sagen, dass es eine AD läuft und eine deutsche Serie ist.
Ja, und aber Prank, also Kurt Prank ist aber auch ein komischer Name, wenn ich jetzt da mal so drüber nachdenke.
Kurt Prank ist wie...
Ja, ich entschuldige mich für Kurt Prank.
Ja, fair
enough. In aller Form. Gut. Also der Kurt, der Prank-Kurt. Prankelkurt.
Ja, so sagt man das nämlich, der Prankelkurt oder so.
Ja, der kommt aus Franken, der will nach München und will auf dem Oktoberfest irgendwie ein Riesenzelt aufbauen für Tausende von Leuten. Bis dahin standen da nur so kleinere Buden rum. Aber da sind die mit ihren kleinen Buden natürlich dagegen und überhaupt sind die ganzen Münchner dagegen, weil der aus Franken kommt, hat er eigentlich gar kein Recht, überhaupt da sein Bier auszuschenken. Der schreckt vor nichts zurück, um sein Ziel von diesem riesengroßen Festzelt umzusetzen. Bitte?
Ich habe dir nur das Wort, was dir fehlte, aber das ist mit der Verzögerung.
Das ist aber mir akustisch nicht angekommen. Sag's nochmal.
Bierburg war das Wort. Die riesengroße Bierburg.
Bierburg?
Ja, so heißt das dann.
Bierburg?
Ja, ich glaube.
Okay.
Ja, ein riesengroßes Fest halt, so wie man sie heute erzählt, so wie man sie heute von Oktoberfest. Ja.
Genau, der ist also Riesenarschloch und geht über Leichen, literally, um das zu erreichen. Und der andere größere Strang von Personal, also der und seine Tochter kommen nach München, um diese Karriere da umzusetzen. Der andere Strang ist der von so einer traditionellen Brauerfamilie, Ludwig Hoflinger. Ach nee, Ludwig Hoflinger ist schon der Sohn. Der andere, der Hoflinger, der Vater heißt anders. Ist egal. Es ist eine kleine traditionelle Brauerei, die so ein bisschen den Anschluss verpasst, weil sie der Meinung sind, also Bier in Flaschen geht schon mal gar nicht. Das wird gefährlichst irgendwie aus dem Fass getrunken. und gezapft und nach Übersee expandieren, ist es auch irgendwie alles Quatsch. Und das ist einer von den kleinen Brauern, die halt von den Großen da vertrieben werden sollen. Der hat zwei Söhne. Da gibt es so den Konflikt, dass der eine Sohn sagt, ey, wir, Papa, wir müssen jetzt hier mal viel moderner werden. Und der andere Sohn ist so ein bisschen so ein verträumter, künstlerisch eher begabter, schwuler Sohn. Und dann gibt's noch die Mutter von der tollen Martina Gedeck gespielt. Vielleicht hätte ich noch sagen sollen, dass Kurt Prank von Misel Matischewitsch gespielt wird. Ja, und dann gibt es ein großes Gemetzel und ach so, ich darf das ja alles erzählen. Das ist ja meine Hausaufgabe. Ich muss das ja gar nicht erzählen und dann dich fragen, wie du es findest. Was werde ich schon wissen?
Ich werde dir trotzdem noch sagen, wie ich es finde.
Oh shit. Ich fand es ganz schrecklich.
Echt?
Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand die ganze Art, das zu erzählen, also einerseits verwirrend rätselhaft, weil ich dachte, also ich habe eine Folge gesehen komplett. Es sind insgesamt 6 à 45 Minuten. Ich habe das Gefühl, die haben überhaupt keine Art gefunden, das zu erzählen, irgendwie diese Personen einzuführen, mich in die Geschichte reinzuziehen. Und die haken dann die ganze Zeit so Punkte ab. Also Kurt Prank trifft sich irgendwie mit irgendeinem, ja, Bürgermeister ist er nicht, aber mit irgendeinem Verwaltungstypen aus München ganz am Anfang und sagt hier, ich will, dass du dafür sorgst, dass ich da dieses Riesenzelt machen kann. Und er dachte, nee, mache ich nicht. Ich dachte, ja, okay, aber guck mal, das da ist übrigens dein unehelicher Sohn. Und wenn ich das nicht kriege, dann werde ich das allen verraten. Oh shit, ja. Fünf Minuten später, irgendwie so eine Frau soll seine Tochter in die Münchner Szene da irgendwie einführen. Und ich dachte, nee, mach ich nicht. Ich dachte, okay, bring ich deine Katze um. Katze tot, Frau macht das eigentlich. Es passiert wirklich innerhalb von einer Minute, werden diese Dinge abgehakt. So, ja, dann erpresse ich dich. Oh, okay, dann mache ich's. Es gibt so eine Liebesgeschichte zwischen der Tochter von dem Franken und einem der Söhne von dem örtlichen Brauer, was auch schon so ein klassischer Plotpoint ist. Aber auch da, die sehen sich auf dem Fest, bang, verliebt, bang, Sex, bang, schwanger. Es ist in einer Lieblosigkeit wird das alles abgehakt. Und ich habe es nicht so weit geguckt, aber als ich dann bei Wikipedia nachgelesen habe, was das Schicksal von dem schwulen Sohn ist, was ich jetzt dann nicht spoiler, aber es ist so abgeschmackt. Das hat mir wirklich nicht gefallen. Plus Bonus, wo ich schon ahnte, dass es mir nicht gefällt. Es fängt an mit so einer sehr rätselhaften Szene von irgendwie so einem Kannibalenstamm irgendwo an der Isar.
Ja, das ist weird. Der Teil ist tatsächlich unnötig und weird.
Ich finde den vor allem so ein Zeichen dafür, dass die selbst ihrer eigenen Geschichte nicht trauen. Wenn du mit so einer krassen, sehr merkwürdigen Szene anfängst, um dann aber die nur so eine Minute zu zeigen, um dann ganz woanders hinzugehen, was weiß ich, 3 Monate vorher oder sowas. Mhm. Ich finde, das muss sehr gut sein, damit es nicht wirkt als, oh, wir brauchen aber jetzt hier einen Schocker, damit die Leute wirklich dranbleiben. Also ich hatte das Gefühl, die trauen auch ihrer eigenen Geschichte nicht. Der Kern der Geschichte ist, glaube ich, irgendwie interessant. Also Oktoberfestbrauerei, das hat auch so einen wahren Kern. Es gab irgendwie so eine Figur von so einem Franken. Es war damals die Zeit, wo die Münchner Brauer dann so expandiert sind international. Ich finde diesen ganzen Hintergrund, das Reale daran interessant. Ich finde es auch legitim, auf dem Realen irgendwas doch übertrieben Mafiahaftes dann zu inszenieren. Aber es hat mir überhaupt nicht gefallen.
Weil genau das fand ich gut, dass es real ist. Ich habe auch nochmal die gesamte Geschichte von dem Typen, der auf dem das basiert, den Namen schon wieder vergessen, gelesen, der wohl tatsächlich auch die erste Bierburg und das erste so mitsingen und ein Prosit der Gemütlichkeit, der ist so der Erfinder von dem ganzen Bums, der jetzt ist. Und ich mochte, wie brutal das ist. Also ich weiß, ich bin nicht dran, das zu sagen, aber ich hab das ja nur deswegen geguckt, weil der internationale Titel Blood and Beer ist, der fand ist, finde ich. So ein guter Titel. Und Christoph, der Herr Kuttner, meinte, komm, wir gucken das. Und dann hieß das aber auf einmal Oktoberfest 1900 und dann hätte ich es schon fast nicht geguckt. Das nehme ich so der ARD ein bisschen übel. Sollen die sich doch mal trauen, das Ding so zu nennen? Denn es ist schon auch, du hast jetzt nur eine Folge gesehen, es ist, und da ist es das auch brutal as fuck. Also es wird gerade so mordmäßig echt ganz geil durchgezogen. Also auch was die Brutalität angeht, auch die Brutalität der Zeit und so. Und ich fand das sogar recht modern für Deutsch. Ich habe ja alles geguckt und es wird dann später auch nochmal so die soziale und also die soziale Szene oder die soziale Schicht der Zeit eh, aber auch Schwulen- und Künstlerszene. Der berühmte Arthur Schnitzler kommt dann in so einem, so wie die sich damals noch verstecken mussten. Und ich mag auch, wie unromantisch und unkitschig Homosexualität dann später beschrieben wird und so. Ich war recht geflasht. Es hat immer wieder sehr deutsche Momente, wo ich denke, ach stimmt, ist ja das, ist ja AD, ist ja Oktoberfest und nicht Blood and Beer, aber das ist auch geil gefilmt ab und zu und die haben tolle Musik, manchmal tolle so Indie-Mucke und dann wieder so bayerische Sachen, die einen irgendwie kriegen. Also ich war selber überrascht, ich hatte nicht vor, sowas gut zu finden und ich hätte gedacht, dass du es ein bisschen gut findest, aber gut, dann die nächste Hausaufgabe, die du kriegst, wird was ganz Kurzes, Niedliches.
Wobei, das war jetzt nicht schlimm. Du musst jetzt gar keinen, also ich, vielleicht sollte ich dir dieses schlechte Gewissen einfach lassen, aber also ich konnte das jetzt schon eine Dreiviertelstunde gucken, aber
na gut.
Keine Empfehlung von mir.
Okay. Dann erzähle ich noch was zu Mach keinen Murks.
Ja.
Das war meine Hausaufgabe, eine Highlight der Sendung im NDR und ich war erst überrascht, weil das läuft erst ab heute und heute ist bei uns Montag und bei euch ist heute mindestens Mittwoch, also kann man es schon gucken. Läuft im NDR und ist im Grunde gar nichts Neues. Sowas hat man immer schon mal gesehen, so wie Ab ins Beet auf Vox oder so. Also im Grunde wird ein Kamerateam, werden Home-Handwerker begleitet von Kamerateams und haben dann noch zwei Experten dazu, die denen so ein bisschen Hilfestellung geben. In dem Fall ist es jetzt einmal, also die Experten ist so eine sehr angenehme Malermeisterin. Die heißt Nina und die ist einfach Malermeisterin. Die sieht niedlich aus, die ist hübsch und die ist wahnsinnig unsteif vor der Kamera, aber auch nicht so aufgedreht. Als Gegenstück ist dazu leider so ein super, so ein dicker, tätowierter Tim Melzer-Typ, der wohl irgendwie so ein Rock'n'Roll-Handwerker ist. Der ist also auch Klempner und du weißt schon, was man dann auch braucht, mir fallen ja eine Handwerker, aber eben so ein super cooler Typ, überall Tattoos und auch eben so ein bisschen Tim Melzerich. Ich kann das nicht mehr gut haben. Die beiden sitzen irgendwo und sind quasi immer so zugeschaltet und rufen ab und zu die Handwerker, die wir sehen, an und sagen, mach mal anders. Aber wir begleiten, glaube ich, sogar nur zwei Leute, einen so ein Typen, der sein Bad neu machen will und das aber alles alleine machen will, ohne seine Kinder, die wirklich gerne helfen möchten. Die sind schon groß genug, um das zu machen. Und deswegen immer daneben stehen, während Papa, und jetzt halte ich fest, mit Hammer und Meißel versucht, im Bad alle Fliesen wegzumachen. Also wirklich mit so einem Meißel und halt so einem kleinen Hammer und dachte, dass das in einer kurzen Zeit zu schaffen ist.
Aber was nimmt man stattdessen, wenn man Profi ist?
Also in dem Fall ich will ehrlich sein, das liebe ich an der Sendung, ich hätte auch so angefangen. Ich denke, ja gut, was habe ich hier? Hammer, Meißel. Und wenn nicht, haben wir einen Meißel und dann vielleicht mit dem Fuß drauf treten. So arbeite ich ja auch. Deswegen kann ich schon mal verraten, dass mich das eigentlich ganz gut kriegt. Man nimmt dafür, glaube ich, so einen Stemmhammer. Das, was die Bauarbeiter Straße immer machen. Der lange Stab mit dem und irgendwann kann der Rossi oder so heißt der dicke tätowierte Punkrock-Klempner ruft den dann an und sagt, ich würde lieber so ein Gerät nehmen. Und das ist so der Teil, wo man denkt, aber weiß der doch selber, oder? Da war ich kurz nicht sicher, ob das vielleicht, weiß ich nicht, gewünscht oder geskriptet ist, weil das wirklich so ein bisschen absurd ist, mit Hammer und Meißel ein gesamtes Bad abzukloppen. Der muss auch Trockenwände rausreißen und sowas. Und dann so läuft es. Und die andere Familie sind so ein bisschen so Leute, wie die mir näher stehen, so Leute wie du und ich jetzt vielleicht nicht, aber wie ich. So eine junge Familie, die so ein bisschen Indie aussehen. Und die haben so einen kleinen Schrebergarten und wollen da eine, wie heißt das, Aquarant oder irgendwas, wenn man seine Regenrinne so durch den gesamten Garten führt und irgendwann läuft das Wasser in so einen Teich. Ich weiß nicht, warum man das will, weil das sieht auch nicht gut aus.
Wollte ich jetzt gerade fragen, ob du sowas nicht willst?
Nee, wir haben einen Teich gemacht, den fand ich gut, aber warum jetzt die Regenrinne durch den gesamten, das sieht so ein bisschen aus, als wenn man unter einer Autobahn wohnt dann. Wirklich. Und da habe ich es inhaltlich nicht verstanden, aber auch die scheitern auf so tolle, das ist das Schöne an der Sendung, dass die Handwerker tatsächlich auf sehr klassische, normale Menschenart scheitern, weil die das Material nicht haben. Die in dem Schrebergarten wollen dann so eine Regenrinne durchsägen, haben aber nur so einen Bastelfuchsschwanz oder irgendwas, weißt du, wie so im Grunde wie so ein Küchenmesser und denken, ja, naja, aber warum denn nicht? Weshalb natürlich das ganze Ding splittert und alle versauen dauernd alles. Und das mag ich gern, weil ich wirklich genauso arbeite und zwar nur aufgrund von Ungeduld. Nicht, ich wüsste schon, wie man es besser machen könnte, aber ich denke, come on, wie schwer soll es sein? Und naja, du weißt es ja, du warst ja mehrfach dabei, dann fließt Blut und so. Das ist irgendwie toll, weil man wirklich denkt, ja, ich hätte das auch so gemacht. Und dann kommt immer, und ach, dann ist noch eine Frau, die ihr Haus malern will und glaubt, das dauert nur 2 Tage und dann muss Nina, die Malermeisterin, kommen und sagen, man muss aber auch abkleben vorher und dann dauert es irgendwie 2 Wochen. Das ist eigentlich, es ist überhaupt nichts Neues. Es ist aber es riecht genau auf der gleichen guten Ebene wie so ab ins Beet. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne, so Leute, die im Beet werkeln. Es hat auch eine gute Sprecherstimme und der Text ist auch nicht schlimm. Es ist richtig angenehm, aber zwei Sachen sind sehr, sehr ärgerlich. Zum einen neigen die dazu, immer so Comic-Kram reinzumachen. Also zum Beispiel, wenn der Typ sich irgendwie versägt, dann kommt so ein großer Pfeil mit so einem Boing. Und der Pfeil zeigt dann auf das Stück, wo sich versägt wurde. Und man denkt, naja, aber die Kamera war ja schon dabei. Ich habe es schon gesehen. Sowas, oder die zeigt immer so auf Fehler. Ich weiß gar nicht, warum. Es gibt so einen Moment, da trägt der Vater mit seinem Sohn die Badewanne durch ein sehr enges, das ist so ein Friends-Moment, so ein Pivot-Moment, weißt du? Die müssen die Badewanne runtertragen und natürlich stößt die überall an. Aber das sieht man ja schon. Dennoch kommt immer ein Pfeil und sagt, möp. Angestoßen, angestoßen. Oder in Momenten, in denen jemand nicht weiter weiß, wagen die es tatsächlich so ein Boing-Fragezeichen über den Kopf zu machen. Ja. Und das ist wahnsinnig unnötig, weil es auch immer stört, weil man immer denkt, ja, aber ich sehe doch, dass der nicht weiter weiß. Ich sehe doch, dass die Badewanne gegen die Wand gestoßen ist. Das ist komplett unnötig. Und was am ärgerlichsten ist, als so jemand, der keine Ahnung hat, möchte man eigentlich wirklich gerne Tipps haben. Zum Beispiel beim Abkleben. Die Frau klebt also ab. Beim Malern ist Abkleben ja das Hässlichste.
Ja,
und das
ja,
ist
ja.
Kein Spaß. Und dann
auch das Schwierigste. Ich finde das sehr schwer. Weil Malern an sich ist ja leicht. Wenn man es beim dritten Mal überstreichen noch nicht fertig ist, macht man es halt auch ein viertes Mal. Aber das Abkleben.
Ja. Aber Abkleben nervt. Und ich weiß auch nicht. Ich glaube, es gibt dafür spezielle Geheimtricks, wie man es gut und richtig macht. Und das sagen die auch. Und die sagen, und wie man es richtig macht, auf ndr.de/nochmal-tipps. Und dann denke ich, ey, mein lieber Freund der NDR, du kannst Internet nicht. Das ist nicht dein Ding. So, ich gucke die Sendung, damit du mir erklärst, wie man es macht. Weil die Malermeisterin macht, also das ist wie so ein Cliffhack oder nee, wie so Clickbaiting eigentlich. Weil die macht es irgendwie, man sieht, dass sie es auf eine gute Art macht. Aber niemand sagt, warum es eine gute Art ist oder wie der Trick ist. Und dann sagen die noch mehr Tipps, wo man schon sagen will, nee, was heißt noch mehr? Ich hatte ja noch nicht mal einen. Und dann wird quasi gezwungen, obwohl ich richtig ernsthaft das Bedürfnis hatte, das zu wissen, dahin zu gehen, auf die Internetseite. Und dann passiert das nochmal. Dann wird nämlich irgendwann so Fugen und Bohrlöcher und so verfugt, oder wie das heißt. Das ist tatsächlich, ich weiß, wie man es macht, relativ, aber auch nicht ganz so einfach. Und wieder da, wie man es richtig macht, noch mehr Tipps dazu. Und ich denke schon wieder, ich hatte noch nicht mal den ersten Tipp. Und das ist blöd, weil ich will was lernen und das hat mich geärgert. Deswegen würde ich mir das jederzeit an Sonntagen nebenbei angucken, aber es ist wirklich dämlich gelöst, weil niemand geht doch ins Internet dafür, oder?
Weiß ich nicht, aber interessant, dass dir der Service-Teil im Grunde fehlt.
Ja, na, weil die den so anmoderieren. Also ich hatte von vornherein damit gerechnet, jetzt werden all meine Probleme gelöst. Ich dachte, die zeigen denen das einfach und learning by doing merke ich, so macht man's. Aber stattdessen teasern sie an, eine Lösung zu haben und verraten einen die nicht. Und wenn ich schon ins Internet gehe, was ich ja mache, dann gehe ich natürlich auf YouTube oder lass mir das von Hornbach oder wem auch immer in cool und professionell erklären. Da gehst du jetzt nicht auf ndr.de/noch-mehr-Tipps zum Verfugen.
Naja,
das ärgert mich ein bisschen. Das hätten sie, ich finde, die schulden mir zu erklären, wie man das richtig macht mit dem Abkleben. Lieber NDR, solange du noch mein Arbeitgeber bist, nämlich noch 3 oder 4 extra 3 Folgen lang, bitte, du schuldest mir das, NDR. Sag mir, wie man richtig abklebt. Und dem Stefan auch.
Ja, mir auch. Ja. Ich hab Tipps im Internet vorher gefunden, aber Abkleben ist echt nicht ohne.
Ja.
Was mich ärgert, ich habe die Sendung ja nicht gesehen, aber ich muss jetzt mal mich mal beschweren über diesen Sendungstitel.
Ja.
Das heißt, mach keinen Murks. Es ist der Murks. Mach keinen Murks. Und die Sendung heißt aber, mach keinen Murks. Das ist falsch. Dann muss mindestens ein Apostroph dahin.
Achso, ja, ein Apostroph muss ran, genau. Ja. Aber sonst wäre es ja nur die Abkürzung von keinen.
Ja, aber dann muss da ein Apostroph hin.
Ja, warte, NDR, falls du immer noch zuhörst, wir wollen sowohl die Abtipps-Clips als Abtipp-Tipps und wir, ganz im Ernst, wir kann sein, dass wir eine Online-Petition machen für das Apostroph.
Kann sich der NDR keine Apostrophs mehr leisten? Da, ich meine, so muss man es auch mal fragen.
Aber du weißt doch, dass der NDR sparen muss, deswegen kann er sich ja auch keine Sarah Kuttner mehr leisten. Dann haben die erst nicht kein Geld für einen Apostroph. Denn die sind noch teurer als ich. Ich bin erschöpft, du
auch? Ja, ich auch. Wir sind auch durch, oder? Müssen wir noch irgendwas? Oh, wir müssen. Och, ich habe den Anrufbeantworter.
Ja, hau rein.
Shit. Ich kann nur zuhören. Ich bin gar nicht, ich hätte, also das jetzt, sag gerade nochmal die Telefonnummer, weißt du nicht, ne?
030 für Berlin, 501 wie die Jeans, 54 7 54. Ist das richtig? Ich habe es aus meinem Langzeitgedächtnis geklaut.
Sag nochmal.
030 für Berlin, 501 wie die Jeans, 54 7 54.
Genau. Und,
Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank.
Ja, hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist der Thorsten aus Köln. Wir hatten neulich schon mal das Vergnügen, als es um Gold, Silber und Bierhochzeit ging. Ich probiere mich mal an eurem Anrufbeantworter. Achtung! Hier ist das kleine Fernsehballett. Sarah und Stefan freuen sich über deine Nachricht. Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant. So, den zweiten Satz habe ich absichtlich ein bisschen angehängt, damit ihr sehen, wenn ihr den blöd findet, wegsäbeln könnt. Ja, vielleicht komme ich in den Recall. Würde mich freuen. Tschüss.
Ja, hallo, mein Name ist völlig egal, aber ihr seid hier beim Anrufbeantworter des kleinen Fernsehballetts. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht, möglichst kurz. Wir mögen euch. Ciao.
Hallo, hier ist der kleine Fernsehballett-Anrufbeantworter für eure Nachricht nach dem Piep. Aber redet nicht so lange, Sarah Kuttner und vor allem Stefan Niggemeier müssen sich das ja alles auch noch anhören.
Hallo, hier ist das kleine Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht nach dem Piep. Aber nicht so lange, weil der Stefan mag nicht so gern schneiden. Danke.
Was gibt's Neues auf dem Telefon? Der Anrufbeantworter von Sarah und Stefan. Piep.
Ich liebe sowas ohne Scheiß, dieser Puppet-Master-Moment. Ich will ganz ehrlich sein, ich liebe das, dass man Leuten sagen kann, ey, macht ihr das doch. Und dass es Leute gibt, die denken, ja Mann, ich mache es.
Wenn auch erst nach der zweiten Aufforderung, aber immerhin.
Ja, wie toll das ist. Aber alle, wirklich alle, auch wie der Thorsten, der Erste, wie professionell, ne? Dass er extra nur eine Schneidesekunde, aber ich würde das nie abschneiden. Also wenn der kommt auf jeden Fall in den Recall, richtig?
Ja.
Wenn der es wird, dann lassen wir aber das dran, ne? Mit Ich bin der Thorsten. Das
ja, ja. Ja.
Kann man alle hintereinander, könnte man alle hintereinander schneiden und dann wäre es ja langweilig, also der längste Anrufbeantworterspruch der Welt, wie das?
Also ich glaube, das geht, aber ich meine, es wäre ein interessanter Effekt, weil jeder, der uns auf einen Anrufbeantworter sprechen will, müsste sich dann vorher das alles anhören.
Urlaub nehmen.
Aber ja. Vielleicht wird man dadurch auch die Spreu vom Weizen trennen.
Exakt.
Man muss es oder halt wirklich wollen.
Zusammen, weil ich fand alles richtig gut. Ich fand die professionelle Art von Thorsten gut und mein Name tut mir nichts zur Sache und die gesungenen Geschichten und das Gruselige, was immer das war das Linda. Ich bin Fan. Ich danke, ihr seid super cool. Und wie die auch auf uns achten, wie die auch nicht vergessen zu sagen, dass das nicht so viel gelabert werden soll und dass man sich ein bisschen kurz fassen soll. Wir haben die coolsten 5 Fans der Welt.
Die sind viel professioneller als wir auch. Das ist so ein bisschen, aber...
Das ist unangenehm, aber ich versuche es ja immer unter dem künstlerischen Aspekt zu verstecken. Haha, witzige künstlerische Verpeiltheit, sowas, weißt du?
Ich sag nochmal die Nummer 030501 wie die Jeans 54754.
Aber ihr müsst jetzt, also jetzt muss man nicht mehr, oder? Die waren noch
nur, wenn Leute wollen, aber müssen.
Wenn man noch eine gute Idee hat, um den Anrufbeantworter Begrüßungstext, dann macht ruhig, sonst könnt ihr uns einfach wieder. Also ich hatte mir immer gewünscht, dass auch ein paar Leute diffamiert werden. Das ist bis jetzt noch nicht so oft passiert. Aber gebt uns gerne Sachen aus eurem Leben oder was wir gucken sollen oder wenn ihr einfach ein bisschen jemanden beschimpfen wollt. Ich sage dazu mal nicht nein. Bei Stefan hängt es davon ab, wer wie stark beschimpft wird.
Ja.
Ja.
Gut.
Und das war gut gewesen, unsere Sterbesendung.
Ja, ich finde auch.
Nennen wir die mit dem Tod?
Ist das quotenklickfördernd? Klicken Leute da drauf dann?
Oder warte, vorhin hatte ich einen ganz tollen Titel. Na, vielleicht reden wir darüber, wenn die Sendung vorbei ist. So interessant kann das ja auch noch nicht sein.
Wie gesagt, für die Leute ist es nicht mehr so spannend, uns jetzt zuzuhören, weil die haben auf irgendwas geklickt, wo das schon stand. Das ist immer so ein bisschen blöd. Vielleicht müssen wir aufpassen, dass wir nicht den Titel...
Naja, da ist jetzt Anke Engelke nicht dabei. Aber ich fand auch gut die, in der Stefan Jimmy Fallon sein Glück nicht gönnt.
Ja, aber das ist ja immer, das können wir ja jedes Mal.
Ja, stimmt, so heißt ja jede Folge mit anderen Namen. Alles klar, dann überlegen wir uns noch was. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr zuhört. Noch mal aus der Sendung raus, als wenn ich das noch nie gemacht hätte.
Du, ich mach einfach. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder da auf dieser. Das waren Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier und Sie hörten das kleine Fernsehballett.
What?